Max, wir müssen reden.
Na, das hat ja hervorragend geploppt.
Ja, das war jetzt lautloser Plopp. ich habe es leider nicht hingekriegt, einen Ton zu generieren beim Öffnen der Weinflasche.
Tonlose Kunst.
Denn heute ist wieder Weintag, denn es gibt viel zu weinen.
Oh, Max, wir müssen weinen.
Ach, Max, Michi. Wir müssen reden, genau. Wir müssen weinen, ja. Wir müssen fucking weinen. Aber du trinkst jetzt wieder keinen Wein. Was trinkst du?
Ich trinke Brillo Happy Pilz.
Das hört sich alkoholfrei an.
Nee, das ist nicht alkoholfrei. Das ist mit Alkohol.
Ach, das also deswegen Happy.
Na, Pilz auch, ne? Na, Happy Pilz auch wegen.
Okay.
Sind ja auch so Tabletten, weißt du, so zum Einschmeißen halt, weißt du, so. So von einer Droge zur anderen. Von denen mag ich aber, die haben alkoholfreies Bier. Brillo Naked heißt das. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Und das gibt's meines Wissens, ich wüsste nicht, also gibt es sicherlich auch noch woanders, aber der einzige Ort, wo ich weiß, wo man es herbekommt, ist bei Gorillas.
Wir danken an dieser Stelle als WMR unserem Sponsor, wie heißt es, Brillo Bier. Wir kriegen 1 Milliarde Euro dafür.
Bitcoins.
Ne? Genau, in Bitcoins.
Oh, die sind wertlos, Mist.
Wie steht denn der Bitcoin-Kurs eigentlich? Ich weiß gar nicht.
Knapp unter 30.
30 schon wieder? Das ist ja gestiegen dann wieder.
Naja, es ist jetzt, nee, heute ist er gefallen, so auf 29.
Ja, heute, okay, also.
29. Ja, ja, die
war zwischenreitlich mal zwischen 23 oder so, habe ich gesehen, irgendwie.
Ja, es ist, da wird halt wieder ein bisschen Geld gedruckt, da wird halt wieder ein bisschen hin und her gehandelt, damit der Preis nicht ganz so doll verfällt und so. Das ist,
Es ist so schwierig, da wirklich dabei zu sein. Ich bin ja auch gar nicht so ein Typ, der gerne so tagesaktuelle Sachen verfolgt. Bei mir, das ist mir alles noch zu, also gerade bei so Themen, mit denen ich mich eigentlich genauer beschäftige, fällt es mir auf, dass es gar nicht so gut ist, halt so ganz nah am Zeitgeist zu sein, weil da sich einfach auch die meisten Dinge übermorgen erledigt haben. Also warum, es bringt, wenn man sich mit Krypto beschäftigt, dann sollte man sich überhaupt nicht darum kümmern, wie gerade der Bitcoin-Preis ist, ja, sondern sollte man sich vielleicht fragen, wie groß war die Spannbreite des Bitcoin-Preises der letzten 2 Jahre oder was? Das ist eine interessante Frage. Aber nicht, was ist gerade der Bitcoin-Preis ist, ja? Oder zum Beispiel, welche Features jetzt wieder irgendwo irgendwelcher Dienst macht oder welche Entscheidung irgendwo getroffen wurde. Das sind alles so, das kann sich schon morgen als komplett irrelevant herausstellen und deswegen interessiert
mich. Es ist schon jetzt alles irrelevant. Das hat ja,
Das ist alles irrelevant.
Noch mal so ein bisschen darüber, warum ich mich eigentlich immer so, ich glaube, warum es da immer so diese Diskussion drüber gibt, zumindest aus meiner Perspektive, ist halt.
Worüber?
Wegen Bitcoin und so. Also. Ich bin ja, mach mal ja keinen Hehl draus, ich halte da nicht viel von und so. Und
weil die wrong on the Internet sind, deswegen natürlich.
Weil die wrong on the Internet sind. Ich habe neulich so einen Artikel, so, dass irgendwie die EZB jetzt auch einen digitalen Euro einführen will und ich habe das so gelesen, digitaler Euro, und dann so, what? Ja. Und
wobei, das ist ganz ehrlich, also was die halt machen wollen, ist im Endeffekt das, was man, weißt du, wir hatten ja auf der EC-Karte oder hier auf der, ne, irgendwie
ja,
Bankkarte,
ja,
hatten wir die mal diese Chips, wo man halt dieses Bargeld, dieses Pseudo-Bargeld draufpacken kann. Im Endeffekt wollen die das Gleiche machen, jetzt halt nur auf Blockchain-Basis und
Ich habe keine Ahnung, was die, ja. Aber es ist, also was ich halt daran was ich sagen wollte, ist halt, es klingt so total plausibel. Es klingt so, ja, wir haben den Euro und jetzt wird alles digitalisiert, also haben wir den digitalen Euro. Wie schwer kann es denn sein?
Ja.
Und es klingt alles so, als ob es total naheliegend und auch irgendwie einfach wäre, weil, ja, wir haben halt einen Euro und dann machen wir halt einen digitalen Euro. Ja, wie macht ihr einen digitalen Euro? Ja, wir haben hier schon mal so ein bisschen Grafik vorbereitet, der wird blau. Ja, irgendwas mit 0 und 1, das müssen sich dann die Techniker ausdenken. Ja,
was, digitaler Euro? Blau. Ach, blau. Ja, das macht Sinn.
Ja, also und ich halt als jemand, der sich mit dem Thema wirklich auseinandergesetzt habe, so wirklich, das klingt so total trivial. So, das kann doch nicht so schwer sein. Und es ist ein möglicherweise unlösbares Problem, weil du kriegst halt nicht alle Eigenschaften, die du von einem guten Geld hast, dass es billig ist, dass es halbwegs anonym ist, dass nicht Double Spending geht, also dass du es nicht denselben Schein zweimal ausgeben kannst und so eine Sachen. Das kriegst du halt nicht alles. Das ist vielleicht, also vielleicht ist es ein lösbares Problem, aber ich weiß, bisher haben wir dieses Problem nicht gelöst. Bisher gibt es da keine Lösung für. Und es klingt so total, und mich erinnern diese ganzen Diskussionen immer so ein bisschen an Perpetuum Mobiles.
Ja.
Diese Maschinen, mit denen die Leute glaubten, dass man irgendwo ein Rad dreht und dann dreht sich das Rad für immer weiter und man kann nebenbei Energie damit erzeugen, so und dann kommt mehr Energie raus, als man irgendwann mal reingesteckt hat. Und das ist
ja, nee, die Idee beim Perpetuum Mobile ist ja, dass halt es keine externe Energiezufuhr braucht und es trotzdem immer weitergeht. Ne?
Also genau,
das
und du, ja so, du Energie rausholen kannst.
Nee, das ist eigentlich nicht.
Naja, das ist natürlich das, was man eigentlich dann haben will, weil irgendwo für braucht man es ja, man will es ja nicht einfach nur rumstehen haben, sondern man will ja auch gerne. Egal, ist ja auch, und es klingt so total, ja, warum denn eigentlich nicht? Warum, aber ist doch eine gute Idee, sollten wir mal machen. Aber es ist physikalisch nicht möglich. Und jahrhundertelang haben sich die Leute die dran aufgerieben und haben probiert, doch Perpetuum Mobiles hinzukriegen. Und bis heute wirst du auf Indiegogo irgendwelche Betrüger finden, die probieren, Perpetuum Mobiles zu verkaufen. Und die heißen dann halt anders und so, damit man es nicht so leicht googeln kann. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch mit diesem ganzen Krypto-Zeug. Das klingt alles so, ja, aber willst du ja nicht, dass die Leute alle anonymes Geld, Internetgeld haben und alle reich werden? Es ist nicht die Frage, ob ich das will. Es ist einfach nicht möglich.
Ja, gut. Also ich meine, ich finde das auch interessant, ne? Diese Frage von digitalem Geld. Weil erst einmal 70 bis 80, vielleicht sogar 90% des gesamten Geldaufkommens der Welt ist digital.
Ja, ja, ne? Klar.
Also es ist nichts anderes als Nullen und Einsen in irgendwelchen Computern und nur ein Bruchteil der Geldsumme ist überhaupt irgendwie in irgendwelchen physischen Scheinen unterwegs. Und das heißt also, und interessanterweise war das Geld war digital, seit es es gibt. Ja, also die allerersten Aufzeichnungen in Mesopotamien, die es gibt, sind mit der Erfindung der Schrift, kann man sagen. Ja, mit der Erfindung der Schrift kommt die Erfindung des Kontos.
Ah, ja? Okay.
Also schon die Tempel in Mesopotamien haben auf Tontafeln festgehalten, wer ihnen noch irgendwas schuldet. Ja, und im Endeffekt ist das nichts anderes als ein Konto. Ja, das ist
logisch.
Das ist ein digitales Konto. Ja, also das heißt mit anderen Worten, das digitale Konto ist eigentlich älter als der fucking Papierschein. Und also das heißt, ja, also das erstmal so vorweg. Und dann ist halt die Frage, okay, was willst du denn jetzt davon behalten? Also was die Krypto-Leute dann sagen, so ich möchte gerne die Anonymität von Bargeld behalten. Ne? Das sind ganz viele Leute, die sagen, Bargeld, bei Anonymie. Also, und ich denke mir immer nur so, fuck, Alter, ein Großteil unserer Probleme auf dieser Welt liegt daran, dass wir überhaupt nicht wissen, wer hier überhaupt die Sachen ruled. Ja? Und das liegt daran, dass diese Finanzströme einfach komplett opak sind und wir nicht nachvollziehen können, wer wie viel Geld hat und wer wie viel Geld für was ausgibt und so weiter und so fort. Und dann denken die Leute immer so, oh nein, dann kontrollieren die Leute doch aber, wenn ich irgendwie für OnlyFans bezahle, so, ne, irgendwie, was man sowieso nur mit Kreditkarte machen kann, okay, gut. Oder keine Ahnung, dass ich halt mir Drogen irgendwo in der Hasenheide kaufe, ja, whatever. Und ja, also das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist halt, sind wirklich die Leute, die wahnsinnige Vermögen haben und die halt, die das halt irgendwie ins Ausland transferieren, die es vor der Steuer beschützen, die Leute, die Mafia-Leute, die halt ihre Gelder waschen, und so weiter und so fort. Also, ja, also ich meine, alleine die Tatsache, dass wir raten müssen, wer der reichste Mensch der Welt ist. Ne? Ich meine, original ist das irgendwie Bezos, ne? Aber es gibt credible Gerüchte, dass es Putin ist.
Yeah.
Der Gaddafi war zu einer Zeit der reichste Mann der Welt. Jedenfalls nach einigen Schätzungen. Aber es sind alle Schätzungen, weil wir wissen es eigentlich auch gar nicht so genau. Lalalala. Und ich weiß nicht, also ich finde diesen Zustand unerträglich. Und ich meine, das ist halt einfach keine Zukunft, auf die man bauen kann. Und deswegen, ich finde, im Gegenteil, wir brauchen ein transparentes Geld.
Jetzt sind wir wieder bei Post-Privacy.
Schon lange nicht mehr da gewesen, ne?
Schon lange nicht mehr da gewesen. Ja, ich finde es, also ich verstehe, also ich verstehe dieses Gefühl schon. Ich finde auch dieses, dass so, die, dass das, ich meine, der Staat ist keine neutrale Entität, sondern der Staat hat auch ein Eigeninteresse und Staaten haben nun mal die Eigenschaften, manchmal ziemliche Arschlochstaaten zu werden. Und um das zu verhindern, das kann man halt nur, wenn man wenn da ein bisschen Balance zwischen den Bürgern und dem Staat ist und sowas. Und und Anonymität des Geldes, ja, finde ich legitim. Ich finde es bis zu einem gewissen Grad finde ich absolut okay und legitim und sollte möglich sein. Auf jeden Fall. Aber ja, so im großen Stil halt, also so in erster Linie ja, um Steuern hinterziehen zu können. Nö, finde ich nicht gut. ich finde, ist halt Teil deiner Eigenschaft als Bürger eines Landes zu deinen Verpflichtungen, vielleicht zu der einzigen wirklich krassen Verpflichtung gehört, zahl gefälligst deine Steuern. Ja, dann machst du es halt. Und ich finde so diese ganze Taxation is Theft Theorie und sowas.
Darauf basiert ja auch Bitcoin, genau auf dieser Theorie.
Ja, genau.
Also diese ganze Idee von Kryptogeld, das ist genau aus dieser Szene heraus entstanden, die sagen, ey, der Staat hat gefälligst einfach mein Vermögen nicht anzurühren, weil das ist nur mir, das hab nur ich verdient, bla bla.
Genau, hat niemand, der Staat hat damit
die Gesellschaft nichts mit zu tun.
Hat die Gesellschaft nichts mit zu tun.
Das habe ich aus mir selbst heraus erschaffen, diesen genau. Wert. Ja?
Die Straße, auf der ich nach Hause gefahren habe, das ganze Geld, damit hat der Staat nichts zu tun.
Und, meine Ausbildung hat der Staat auch nichts mehr zu tun. Das ist auch so gut. Ne? Ist ja so irgendwie, ja.
Genau. Brauchen wir hier wahrscheinlich uns nicht weiter drüber aufregen. Aber das fand ich so. Ich glaube halt einfach, es spielt überhaupt gar keine Rolle, wie ich das politisch sehe oder einordne. Ich glaube, ich bin mir sicher, es ist aktuell einfach nicht möglich. Es ist ein kompletter Pipedream. Und ich finde das aber so lustig, dass es halt unfassbar viele Leute gibt, die das nicht erkennen. Und es sind ja auch oft schlaue Leute. Das sind ja nicht alles Idioten. Oder vielleicht Leute, die sagen, ja, wir wissen, dass es nicht funktionieren kann, aber ein paar Jahre geht's noch gut und solange melken wir die Kuh so gut, wie es geht. Aber das halt so dieses einfach, und ich glaube, das ist so eine ganz wesentliche Diskussion dabei auch, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum die ganzen Nerds, die ja am Anfang bei diesem ganzen Krypto-Zeug alle massiv dabei waren, warum die größtenteils irgendwann mal weg sind von dem ganzen Zeug. Das ist ja, inzwischen ist das ja, am Anfang war das ja so eben, ich kenne über Dennis hier von MobileMax, über den habe ich davon erfahren, der war ja so ein Hardcore-Nerd, und ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch irgendwas damit zu tun hat. Weil inzwischen sind das ja im Wesentlichen irgendwelche alternden Hippies oder sowas, die das alles, die halt, ich habe so von dieser Bitcoin 21-Konferenz, habe ich so ein bisschen was gelesen, das ist keine Tech-Konferenz, das ist halt irgendwie so ein, das ist so eine Art Kirche mit irgendwelchen Leuten, die sich da volllaufen lassen oder sowas. Also es hat halt nichts mit, es sind Leute, die halt, die es nicht verstehen, schlicht und ergreifend.
Aber es ist ganz interessant, ja, es gab diesen Text von Max Grünberg, ich weiß nicht, ob du den meinst, der hat sich da auch irgendwie durch die ganzen Videos geklickt und dann einen ganz langen Text zugeschrieben, den ich auch verlinkt hatte. Das war ganz interessant, also weil er halt auch so ein bisschen in die Details geht der Ideologie, wo er sich dann aber auch gut auskennt. Er kennt so ein bisschen, hat sich, glaube ich, ziemlich tief so auch in diese ganze libertäre Ideologie von Mises bis Hayek und so reingelesen, und dann zeigt er auch, dass sozusagen innerhalb ihrer eigenen Ideologie eigentlich das, was sie gerade machen, halt überhaupt nicht, das ist sozusagen nach ihren Vorbildern überhaupt gar nicht so hinhaut. Ne? Also Hayek hat ja tatsächlich selber vorgeschlagen, dass es private Währung geben soll, ne? Weil okay. Er misstraute auch, also es war so das ähnliche Narrativ, er misstraute auch dem Staat, sozusagen eine Währung zu haben, weil die zu politisch ist, und es wird dann so ein bisschen auch erklärt, dass er ja in Österreich aufgewachsen ist und damals die Hyperinflation nach dem zwischen den zwei Weltkriegen mitgekriegt haben, hat, ne? Und keine Ahnung. Seine These ist halt, es bräuchte halt private Währungen, die miteinander im Wettbewerb stehen. Und okay. nur durch dadurch, dass sie sozusagen im Wettbewerb stehen, würde verhindert werden, dass sie sich sozusagen entwerten. Also, aber der Punkt, den Hayek machen wollte, war, dass eine Währung wertstabil ist. Ne? Also Hayek hat nicht für eine deflationäre Währung geworben, wie das jetzt in Bitcoin ist oder die meisten anderen Kryptowährungen, die halt einfach deswegen deflationär sind, weil es eben eine begrenzte Anzahl gibt, sondern Hayek meinte, dass die einzige und einzig wichtige Eigenschaft einer Währung ist eben Wertstabilität. Also weder Verlust noch Wertzugewinn wollte er haben. Und seine Idee war halt sozusagen, wenn es einen Markt von Währungen gäbe, dann würden die sich untereinander betteln um Wertstabilität. Das war so seine Theorie. Ich glaube, das ist auch, kann man mittlerweile auch als widerlegt betrachten, dass das so kommen würde, ne, dass sich Währungen anhand dieser Features von Wertstabilität miteinander betteln würden. Weil ganz offensichtlich betteln sich die Kryptowährungen alle um möglichst viel Wertzuwachs. Also Deflation. Ne? Das ist
auch der einzige Grund, einzusteigen. Warum solltest du in eine Währung einsteigen, genau. wenn die dir sagt, ja, du kannst heute einsteigen, du kannst auch in 10 Jahren einsteigen, der macht preislich keinen Unterschied. Du musst schon dabei sein, weil es wird eine gigantische Wertsteigerung geben, dann werden wir alle Millionäre sein, aber nur, wenn du jetzt heute kaufst.
Genau.
Ansonsten bist du zu spät, bist du raus.
Ja, und dann kommt natürlich auch noch hinzu, dass dann halt irgendwie jetzt El Salvador, die jetzt einfach mal Bitcoin als eine Währung festlegen, das ist natürlich auch genau eigentlich entgegen diesem Hayek'schen Ideal und es ist aber auch natürlich eigentlich gegen die ganze Ideal der Krypto-Leute selber. Ja, also das ist halt irgendwie so witzig, aber trotzdem wird das total abgefeiert.
Naja, jetzt ist es darum ruhiger geworden. Jetzt sind's, ich glaube langsam, das war am Anfang, waren die total, ja, okay, das ist sozusagen, also es war so wie mit Elon Musk, nachdem der irgendwas Positives über Bitcoin gesagt hat und der Kurs kurz hochgegangen ist und so. Und
jede mächtige Entität, die irgendwas Positives ist über Bitcoin sagt, die wird halt sofort irgendwie zum Gott emporgehoben. Und jeder, der dann halt irgendwie mal was Negatives sagt, der ist dann halt sofort jetzt dann irgendwie der Lucifer schlechthin. Ne? Jetzt, also Musk ist ja jetzt so komplett in der Szene so als der absolute Bösewicht, wird er jetzt so dargestellt. Ne?
Ja.
Das gleiche übrigens mit Niklas Taleb, das ist auch ganz lustig, der war ja auch am Anfang so ein bisschen, ich sag mal so, der hat sich halt, glaube ich, am Anfang auch relativ positiv zu Kryptowährungen geäußert und seit einiger Zeit schreibt er halt aber Paper, wo er einfach zeigt, dass es halt einfach Bullshit ist und dass es halt auch einfach ökonomisch gar nicht funktionieren kann. Und seitdem ist er halt auch einfach the evil. Also es ist halt so rein so tribalistisch so. Das ist ganz.
Ja,
ganz,
das ist so. Das gut, ist so. Und, ja, und auf jeden Fall sind die jetzt alle so ein bisschen stiller geworden, was so dieses ganze El Salvador-Thema angeht. Das hat sich gerade so ein bisschen. Ich glaube, dass da hat so ein bisschen die Erkenntnis eingesetzt, wie sie da durch einen Raum gezogen worden sind an der Nase. Das Ding ist halt, das ist ganz offensichtlich, der Typ, also dieses was dein El Salvador, das hat mit Bitcoin überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist halt, das haben sie oben drauf gestempelt, damit es irgendwie cooler klingt. Aber das ist der führt eine digitale Währung ein. Jeder, der in El Salvador wohnt, muss sich diese App quasi installieren, ansonsten kannst du halt nicht bezahlen. Um diese App nutzen zu können, musst du halt deinen Ausweis hinterlegen, dann hat schon mal die Regierung Zugriff auf jedermanns Konto und kann jedermanns Geld einfrieren nach Belieben. Und so, was ja exakt das Gegenteil von dem ist, was so mit diesem ganzen Bitcoin-Zeug eigentlich ist. Gebackt soll das Ganze werden durch den Colon-Dollar, heißt das. Also Colon war die Währung, die sie hatten, bevor sie den Dollar als ihre zu ihrer Währung gemacht haben. Und jetzt machen sie halt.
Das wird jetzt so ein Stablecoin, ne?
Das wird jetzt so ein selbstgedruckter Stablecoin.
Auf den Dollar werden.
Genau, und das kann dann halt keiner mehr überprüfen, wie viele sie davon wirklich haben und wie viele davon in ihrer Datenbank drin stehen und damit können sie beliebig Geld drucken. Und außerdem...
Ja gut, das kann ein Staat immer, ne? Also...
Ja, wenn du eine eigene Währung hast, die hatten keine eigene Währung. Das war halt
ihr... Ja, stimmt, ist ja auch der Dollar, ne? Ist ja auch gekoppelt an den Dollar.
Genau, die haben halt
ihre... sozusagen Dollar drücken. Die können Dollar.
Sie können dann Dollar drucken und haben die Hoffnung, dass das niemand auffällt, wenn sie nur Bitcoin dran schreiben.
Das ist echt geil irgendwie.
Och Gott, ey, und das ist halt
shady, ey.
Ja, komplett. Und das hat halt wirklich, das ist Verrat an allen Idealen, für denen diese Leute stehen sozusagen. Das hat nichts, das ist das exakte Gegenteil davon. Es ist halt, der Staat hat die Kontrolle über alles, kann jederzeit jedes Konto einfrieren, keine Transaktion ist anonym, der Staat weiß alles. Und sie haben es trotzdem am Anfang gefeiert und haben den Ganzen halt blind vertraut. Wenn Deutschland das Gleiche gemacht hätte, wenn Deutschland gesagt hätte, ja, wir führen jetzt Bitcoin als Währung, einer hätte Moment, ihr erfüllt doch irgendwas im Schilde. Aber halt, wenn das irgendein südamerikanischer, mittelamerikanischer Diktator sagt, dann, oh ja, nee, das der meint das garantiert, der will nur das Beste seiner Leute, dem geht das überhaupt nicht um seinen eigenen Vorteil, überhaupt nicht. Tja, naja.
Es ist auch ein bisschen ungewöhnlich für uns, dass wir jetzt gleich mit dem Thema Krypto
steigen. Wollen wir Milliardäre, über Milliardäre im Weltraum sprechen? Ich finde das ja geil. Ich finde das ja super, was Jeff Bezos da gemacht hat.
Ja, total super, ne?
Ich finde,
gar nicht mitgekriegt. Erzähl mal, was hat er überhaupt gemacht?
Jeff Bezos hat sich in eine Rakete gesetzt, die aussieht wie ein gigantischer Penis. Und ist damit ins Weltall geflogen. Und ist dann kurze Zeit später wieder runtergefallen. Und ist dann ausgestiegen, gemacht.
Okay.
Jeff Bezos gemacht. Und ich finde das ganz groß. Und war dann mit irgendwelchen anderen, war da noch irgendein anderer dabei, der war irgendwie 18 und hat schon als Kind davon geträumt und ist jetzt, ich habe mir das Ganze nur angeguckt. Ich bin ehrlich in der Hoffnung, dass diese ganze Rakete in die Luft fliegt. Ansonsten hätte ich mir den ganzen Scheiß nicht
gegeben. Weißt du was? Ich hatte mir schon für den Fall, dass das passiert, hatte ich mir schon einen Tweet zurechtgelegt. So von wegen, so, ja, also wir müssen die Billionäre vor uns sich selber schützen. Ja? Also, wir müssen sie enteignen, wir müssen sie von ihren Milliarden zu ihrem eigenen Schutz, ja, zu ihrem eigenen Wohl, müssen wir sie von ihren Milliarden trennen. Ne? Man sieht ja, was dabei rauskommt.
Ja, die können einfach
nicht. Aber leider ist er wieder gelandet. Ne?
Genau. Und
es gab ja diese Petition, ne, mit, ich glaube, über 2 Millionen oder so Unterzeichnungen. Ich habe keine Ahnung, wie viel, aber auf jeden Fall mit ganz, ganz vielen Unterzeichnungen, dass Bezos die Landeerlaubnis wieder zurück auf der Erde nicht gewährt werden soll.
Genau, das ist nämlich das Einzige, was ich nachteilig fand. Also ich finde, alles daran ist super an seiner Aktion, aber er hätte halt oben bleiben sollen. Also der Wiedereintritt, das ist das, was hätte so einfach da bleiben. Dann hätte er noch Elon Musk auch noch mitgenommen und die ganzen Pappnasen und dann wären sie alle da hochgeflogen. Also finde ich großartig, wenn Milliardäre sehr viel Geld dafür ausgeben, um meinetwegen auch Steuergelder, um sich von diesem Planeten zu entfernen.
Ach, Max, es gibt billigere Möglichkeiten, sich ihnen zu entledigen. Aber
du, wenn es ihnen gefällt.
Diesen einen letzten Ritt, den erlauben wir ihnen noch. Was ich da auch interessant finde, ist halt, also es gab ja im Vorfeld schon so, wurde ja so Musk auch so angefeindet, was ja nicht selten passiert. Und da hat er dann irgendwie auch so ein bisschen dünnhäutig reagiert, wie das ja auch nicht selten passiert, und hat halt so gesagt irgendwie, für manche Leute ist der Weltraum halt einfach, repräsentiert Hoffnung, ne? Das hat er irgendwie so im Tweet geschrieben, und hat dann so ein bisschen so getan, als ob die Leute, die ihn da kritisieren und die überhaupt diese Milliardäre da kritisieren, dass die halt in Wirklichkeit ja gegen die Hoffnung sind, ja?
Genau.
Und dass die anderen das nicht gönnen. Dass sie das die anderen nicht gönnen. Hoffnung.
Darum geht es uns,
ne? Also, dass wir sozusagen
gegen die Liebe. Das ist eigentlich das, was
genau. Wir. Und das Interessante daran ist ja, dass Musk damit halt in so eine kulturelle Formation reintappt, die es ja durchaus gibt, ne? Also, dass halt Weltraum oder beziehungsweise Raumfahrt ganz, ganz lange auch als eine, ja doch, hoffnungsfrohe, als eine Zukunfts- und auch technologiezugewandte so ein Flair hatte, ne? Und auch so eine Wirkung hatte auf viele Leute. Und ich glaube natürlich auch auf die 4 Jungs, die halt auch als Kinder dann schon irgendwelche, keine Ahnung, Mondlandung oder was weiß ich gesehen haben. Und das ist ja durchaus dann auch berechtigt zu sagen, dass es das ist, ne? Aber der Punkt ist natürlich, dass die Hoffnung oder dieses Hoffnung machende Element der Raumfahrt sich darin zeigte, dass die Menschheit in Form natürlich dann irgendwie der amerikanischen Regierung oder was weiß ich, ja, halt Dinge gemacht hat, die vorher als undenkbar galten. Ja, also sei es irgendwie Menschen in den Weltraum schicken oder sei es Menschen auf den Mond schicken oder what have not. Ne? Und auf jeden Fall, das waren halt immer so Ausweitungen der Grenzen. Ja, das ist, war so dieses, der Mensch ist jetzt fähig zu X, ne? Auch wenn es ein Amerikaner war oder wie auch immer, haben, glaube ich, alle Leute in dem Moment, wo irgendwie Neil Armstrong auf den Mondoberfläche gestanden hat, ja, haben alle Menschen gedacht so, that's us, ja?
Ja. Yeah.
Das sind wir als Menschen. Wir haben jetzt sozusagen die Boundaries der Menschheit jetzt radikal erweitert. So, und das war so das Gefühl. Und das gleiche Gefühl und in diesen kulturellen Zusammenhang wollen diese drei Milliardäre jetzt hinein, ja, und wollen halt sozusagen das Gleiche zu machen, aber ohne, dass sie irgendwas Neues machen. Also ich meine, Menschen im Weltraum, das gibt es seit, ich glaube, den 1950er Jahren, ja? Vielleicht sogar den 40er Jahren schon, ich weiß es nicht so genau. Aber auf jeden Fall, das ist halt nichts Neues. Das ist halt 70 Jahre alter Scheiß. Und nur, dass du es jetzt machst als Millionär mit ein bisschen mehr privatem Vermögen und so weiter und so fort, macht es nicht zu meinem Boundary, ja? Es ist keine neue Boundary, die er eröffnet. Und das ist bestenfalls, es ist halt ein Reenactment. Ja, es ist so ein Lab, es ist ein Live-Roleplay, ne, also
ja.
Es ist wirklich ein reines Reenactment von einer schon lange stattgefundenen Erweiterung. Und im Endeffekt geht es dann nur darum, ja, ich meine, und bei diesen Live-Roleplaying-Dingern geht es ja natürlich auch darum, dass ich irgendwie Spaß daran habe, irgendjemanden oder irgendeine Figur zu verkörpern, ja. Und jetzt verkörpern die halt alle irgendwie, ich glaube, Yuri Gagarin oder was weiß ich, das war der erste Mensch
im Kosmos. Eigentlich lustig, dass diese ganzen amerikanischen Milliardäre alle einen Kommunisten nachmachen.
Genau, das ist ein Reenactment von Yuri Gagarin und freuen sich dabei irgendwie einen Ast so, ja, irgendwie. Und Branson kann sich einen drauf runterholen, dass er der erste Yuri Gagarin Reenactment Heini war. Und alle Leute denken sich nur so, wow, was für Trottel.
Ich find's auch eben, was du richtig gesagt hast, damals war es die Hoffnung für die ganze Menschheit. Das hätte halt jeder von uns sein können. Konnte natürlich nicht jeder von uns sein, aber es war halt so dieser Gedanke. Jetzt ist es halt irgendein dummer Multimilliardär. Ja. Und die kommen runter und steigen in ihre Rakete ein und tun so, als ob sie, das finde ich halt das Cringe-Version daran, weil das ist jetzt gerade Bezos kein bisschen aufgefallen, dass er halt so tut, als ob diese ganzen Leute, die da hochgeflogen sind, so totale Everyday-People wären. Nein, ihr seid einfach sehr, 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 sehr reiche Menschen. Das ist für 99,9% der Menschheit ist das absolut ausgeschlossen, jemals in dieser Kapsel zu sitzen. Und das ist halt, wir stehen halt am, wir sind nicht dabei, sondern wir dürfen netterweise zugucken.
Und applaudieren dürfen wir.
Und wir dürfen applaudieren, genau. Und das war sogar in diesem Stream, war das dann so, dass die ganzen Mitarbeiter von Amazon, dass die dann alle da stehen müssen und dann so, und dass dann irgendwelche Leute so da standen und die ganze Zeit so klatschen mussten, was nochmal stärker so, guck mal, die dürfen auch zugucken. Der Milliardär ist ja echt großzügig. Lässt er seine Mitarbeiter zugucken. Und dann halt noch am Ende, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, dieser Ausschnitt, wo er dann so, ja, ich bedanke mich bei allen meinen Mitarbeitern und all meinen Kunden, weil ihr habt das möglich gemacht. Ja, technically hast du sicher recht.
Ja, aber ist auch wirklich wahr.
Ja.
Sie haben es wirklich gemacht. Sie haben
aber uns das nochmal so auf die Nase bezahlt. Zu binden.
Ohne Scheiß. Ich fand jetzt auf Facebook gab es einen witzigen Sharepic. Irgendwie Bezos 5 Minuten im Space, ja, irgendwie. Und dann seine Mitarbeiter. Und dann siehst du halt ganz viele Leute so auf dem Klo.
Die Gelegenheit nutzen, aufs Klo zu gehen.
Jetzt alle mal aufs Klo gehen, da weiter. Oder was sonst. Chef ist ein
Männer, komm, ich geh mal kacken.
Ich muss mal kacken. Das war so fies.
Ja, ja, genau, dieser Kontrast halt, dieses, wie er seine Mitarbeiter, wie Facebook bekanntermaßen seine Mitarbeiter behandelt, und dann dieser Typ, der mit seinem Geld nichts Besseres anzustellen weiß, als sich irgendwie mal kurz ins Weltall katapultieren zu lassen. Und
ja, und dann noch eine andere Sache, was ich auch noch gesehen habe, die Washington Post, die ja Bezos gehört,
ja,
hat halt mehrere Think Pieces, die irgendwie versuchten zu rechtfertigen, warum das eine ganz tolle Sache ist, dass diese Milliardäre jetzt ins All fliegen, so zufällig. Zufällig.
Das passt einfach total gut ins Konzept rein.
Das musste man auch einfach mal vertreten, diese Position.
Ja, das ist, irgendjemand muss es ja machen.
Irgendjemand muss es ja machen, ne?
Ja, genau.
Das war jetzt halt einfach die Washington Post.
Zufällig. Bezos hat gesagt, nein, mach das um Himmels Willen nicht. Und dann hat die Washington Post gesagt, nein, wir haben hier unsere
journalistische Pflicht.
Journalistische,
wir müssen auch mal positiv reden.
Wir können unserem Chef auch mal auch was machen, was der nicht will. Wir schreiben jetzt, wie geil das ist, was du machst. So muss es gelaufen sein. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, ja, ist doch immer schön, wenn man so eine Zeitung hat, ne?
Ach,
praktisch.
Ja. Ja. Also es ist so dumm. Es ist so dumm. So unfassbar dumm. Ja.
Hier in dem Piratensender Powerplay hat ja die Samira auch darüber geredet und hat dann.
Der höre ich unfassbar gerne zu. Den
Song,
die ist empfohlen. So schlau, die Frau. Ja.
Die hat den Song empfohlen. Das ist so, das ist aus den 60er Jahren, glaube ich. Ich habe den Namen vergessen, von so einem schwarzen Künstler. Und das heißt Whitey's on the Moon. Und das ist halt eigentlich so ein Sprechgesang, also noch kein Rap, sondern halt so Sprechgesang zu so Bongos. Und wo er halt dann einfach die ganze Zeit davon erzählt, so wie seine Schwester halt keine Krankenversicherung hat und irgendwie er versucht irgendwie Geld zu bekommen, damit sie irgendwie eine Behandlung kriegt, weil sie gerade krank ist und niemand auf die Kinder aufpasst. Und dann halt nebenbei halt immer, and two Whiteys on the Moon. Also sozusagen so auf die Mondlandung bezogen. Ja, und das fand ich halt, und ich meine, das war halt noch wirklich sozusagen, ne, irgendwie echte Menschenerweiterung von Dingen, ne, und aber schon damals gab es natürlich trotzdem diese extreme Ungleichheit zwischen einem Milliardenprogramm wie der Mondmission und dann halt einer ganz, ganz großen Mehrheit der Amerikaner, vor allem dann natürlich auch der schwarzen Amerikaner, die halt einfach am Struggeln waren. Und ähnlich ist das wie heute, ne? Nur dass diese Raummissionen einfach komplett sinnlos sind und komplett einfach Bullshit. Naja.
Tja. Ja, aber Starlink hier, das Internet für.
Ja. Und ich finde dann auch noch irgendwie, ich weiß nicht so genau, ob das so mal in die Annalen der Geschichte eingehen wird, aber ich habe dieses Jahr das Gefühl, dass so die Welt so langsam wirklich erwacht, was den Klimawandel angeht. Weil ganz ehrlich, wir kriegen es gerade alle und nicht nur einige Regionen, sondern auch vor allem auch diejenigen, die die großen Großemittenten sind, die kriegen es gerade ganz schön auf die Fresse. Die Amerikaner ja schon seit einiger Zeit in verschiedener Hinsicht kriegen sie ja ständig wirklich richtig krass auf die Fresse vom Klima. Jetzt haben wir mal richtig auf die Fresse gekriegt vom Klima. In China gibt's gerade in Shenzhen mega krasse Überschwemmungen, gegen die jetzt hier unsere Dinger noch fast egal sind. Also da ist halt ein riesengroßer Damm gebrochen, ne?
Oh, und das hat man gar nicht mitgekriegt.
Alter, diese Bilder, das glaubst du nicht, ne? Also du siehst dann halt wirklich so Leute in einem Bus, denen das Wasser
bis zum
Hals stehen, so, ja, irgendwie. Und also klar, auch dort Straßen geflutet und reißende Flüsse als Straßen oder die mal Straßen waren, irgendwie, wo die Autos halt so rumgewirbelt werden, als wäre es gar nichts. Also es ist einfach, also ich habe das Gefühl, auch in meiner Timeline, vielleicht liegt es an den Leuten, dass ich jetzt auch immer mehr, sag ich mal, Leuten aus dem klimaaktivistischen Spektrum folge, mag damit zu tun haben, aber ich habe das Gefühl, die ganze Welt ist momentan gefüllt von echt krassen Wetterereignissen. Hm. Und ich meine, ich habe das, ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl jetzt schon seit mindestens 2017, dass ich das Gefühl habe, dass wir jetzt schon sozusagen am eigenen Leib ständig den Klimawandel spüren. Ne? 2017 gab es auch schon diese krassen Regenfälle in Berlin auch, ne?
Mit diesen
Rainbombs,
ja.
Weißt du noch? Dann hatten wir jetzt irgendwie...
Da war ich nicht da, aber ja, ich habe das mitgekriegt auf Twitter damals, wie das so abging, ja.
Genau, das sind die ganzen Keller standen ja hier alle unter Wasser. Und dann hatten wir ja irgendwie 2018, 2019, 2020 ja mehr oder weniger eine Dürreperiode, wo halt sich immer so ein Hoch festgehakt hat hier. Und jetzt haben wir halt wieder, jetzt haben wir wieder ein Tief, das sich festgehakt hat. Ne, also der Zusammenhang ist ja folgender, ne? Es gibt diesen Jetstream, das ist so, so um den Nordpolarkreis mehr oder weniger gibt's halt so sozusagen so eine sehr, sehr starke, dominante Luftzirkulation, sozusagen im Uhrzeigersinn immer irgendwie um den Polarkreis, der, halt sehr, sehr stark dafür wirkt, der stärkt das Wetter in Europa bestimmt, indem er dort halt sozusagen aus dem Atlantik bestimmte Wetterdinge halt zu uns rüber trägt. Ne? Also sozusagen ja. Das ist so ein bisschen das Fließband, an dem das Wetter sozusagen aus dem Atlantik über uns rüber hin transportiert wird. Und dieser Jetstream, der ist eben durch die Erderwärmung massiv gestört worden und der ist halt sehr, sehr verlangsamt. Also der hat halt lange nicht mehr die Kraft, die er mal hatte. Und das ist der Grund, warum die jeweiligen Wetterperioden, die wir dann herbekommen, also sei es jetzt ein Tief oder ein Hoch, ja, dass die halt auch ganz, ganz langsam sich bewegen und ganz, ganz lange sozusagen über einem Ort bleiben, ne? Mhm. Über Deutschland bleiben. Deswegen hatten wir jetzt irgendwie die letzten Jahre halt immer ganz, ganz lange ein Hoch über Deutschland, das dann einfach sich festgesetzt haben. Jetzt haben wir halt wieder mal ein Tief, das sich festgesetzt haben auf Deutschland. Dann kommt natürlich auch noch hinzu, dass diese Tiefs dann wiederum noch mehr Wasser tragen, weil halt durch die höhere Temperatur, die globale erhöhte Temperatur, halt einfach auch mehr, die Luft mehr Wasser tragen kann. Ne? Das heißt also, die Trockenperioden werden trockener und die nassen Perioden werden nasser. Und vor allem wird das Wetter sozusagen innerhalb des Jahres stabiler, kann man sagen, so, ja. Und ändert sich nicht so schnell. Ja.
Und dadurch dann halt instabiler, dadurch halt zu stärkeren Extremen neigend.
Genau, also dann in diesen Extremen dann halt wieder natürlich instabiler, ne? Aber stabiler im Sinne von, wenn dann halt ein Hoch oder wenn dann halt ein Tief ist, Tiefdruckgebiet oder ein Hochdruckgebiet ist, das kann sich dann nicht mehr weiter bewegen. Das hängt dann fest so über dem europäischen Kontinent.
Und also ich finde es ja so, wenn ich mir das oft so angucke. Ich dachte jetzt, okay, jetzt der Punkt, wo es auch der Letzte einsehen wird und sagen wird, okay, wir haben eine Klimaerwärmung, wir müssen was machen, es geht uns scheiße, es wird ein Problem werden. Aber das hat sich ja, also zum einen, das Erste, was ja gekommen ist, ist halt so, nee, es sind ja alles lokale Wetterphänomene, das hat ja nichts mit Klimawandel zu tun, hat schon immer gegeben, ist ja dann so das nächste Ding, dann haben sich ja alle, gerade auch die Konservativen, wie die Bekloppten drauf gestürzt, dass da das Land NRW nicht schnell genug reagiert hat und so, und dass das ja alles hätte noch abgefangen werden können. Das ging ja jetzt gerade rum, dass die gewarnt worden sind, da die entsprechenden Katastrophenbehörden aber nichts gemacht haben. Und das haben geschehen lassen und was dann dazu geführt hat, dass die ganze Situation, dass man halt irgendwelche Ortschaften nicht mehr evakuieren konnte, irgendwelche Krankenhäuser nicht mehr evakuieren konnte und dass dadurch halt alles viel, viel schlimmer geworden ist, weil es halt bis jetzt keine Koordination gibt, keine Zentrale. Und ich glaube, die haben sich darum so gerne darauf gestürzt, um halt, damit man einen Grund hat, warum es ja gar nichts mit dem Klima zu tun hat, dass es schlimm geworden ist, sondern es ist halt nicht schlimm geworden, weil Klimawandel, sondern es ist schlimm geworden, weil Inkompetenz von irgendwelchen Leuten und denen muss man auf die Finger gehauen werden. Danach ist ja alles wieder gut, wenn die dann rechtzeitig diese Warnung machen. Und das ist, das ist was, wo ich gerade so echt am Verzweifeln bin, weil es ist halt, das ist halt sehr, sehr bequem. Es ist halt sehr, sehr bequem zu sagen, nee, Klimawandel gibt's nicht. Weil wenn man sagt, dann gibt's nicht, dann braucht man auch nichts machen. Ja, und
also
Wir leben halt in einer Situation, wir leben in einem Land jetzt gerade, was halt relativ, eine hohe Überalterung hat. Und viele Leute, die halt nur noch einen persönlichen Ereignishorizont von 10, 20 Jahren haben und die halt auch in diesen Horizonten denken, in diesen Zeithorizonten. Und die halt sagen, nee, ich schaff das noch, das wegzuignorieren. Und danach ist ja dann nicht mehr mein Problem. Und ich glaube, mit diesen Mehrheitsverhältnissen sind wir jetzt noch ein paar Jahrzehnte gefangen einfach.
Und wobei ich wirklich sagen würde, bei uns ist ja gar nicht das konkrete Problem die Klimaleugner. Das hast man ja in den USA, das ist ja wirklich dann sozusagen, hast ja wirklich die Republikaner, die jetzt in einem großen Maßstab dort halt offen Klimaleugner sind. Es gibt natürlich auch Klimaleugner in Deutschland, aber jetzt so rein in der institutionellen Politik spielen die eigentlich keine Rolle. Ne? Du hast auf jeden Fall in der AfD hast du einige Klimaleugner, hast auch in der FDP ein paar Klimaleugner, in der CDU bestimmt auch, aber die sind dann halt nicht so laut. Und ich halte ja persönlich auch Laschet für einen heimlichen Klimaleugner. Aber davon mal abgesehen, ist das Problem eigentlich nicht, sind nicht die Klimaleugner, sondern rein offiziell sind jedenfalls die Leute, die in Charge sind alle, sagen alle, dass sie sich dem Problem bewusst sind und dass der Klimawandel schwierig ist und ein Problem ist und wir den bekämpfen müssen, da sind sich alle einig. Ne? Auch wenn sie eben nichts dafür tun. Ne? Wir haben immer das Problem. Also sie sind halt, dann kommt halt dann immer so, die Rhetorik ist ja nicht, den Klimawandel gibt's nicht, sondern die Rhetorik ist ja, ja, der Klimawandel muss bekämpft werden, aber auf gar keinen Fall dürfen wir den Wohlstand in Deutschland gefährden. Und das ist so was der Altmaier immer sagt. Und was ja auch Laschet irgendwie mehr oder weniger immer sagt. Ne? Also ja, Klimawandel ja, aber übermorgen. Ne? Und das ist halt so, ich fand einen Tweet, der hat das wahnsinnig gut ausgedrückt. Der meinte halt so, ich glaube, eins der großen Generationsprobleme in der Politik ist, dass bei jungen Leuten Klimawandel bedeutet, wird die Menschheit überleben und bei älteren Leuten mehr so Krötentunnel. weil ich meine, wir sind halt, glaube ich, auch so in einer politischen Landschaft groß geworden, wo plötzlich dieses Thema Umwelt kam, ne? Aber die das immer so als so ein extremes, emotionales Thema wahrgenommen haben, wo dann irgendwie sagen, oh, der schöne Baum wird gefällt und das ist nicht traurig, dass der Baum gefällt
wird. Und war ja auch gar nicht so schlimm. Ich meine, dann haben wir was gemacht für den Umweltschutz und dann ist es besser geworden.
Und eben so Krötentunnel, ne? Also wo man halt so, oh, die armen Kröten, die sterben irgendwie über Straße dings und so, wir müssen einen Krötentunnel bauen. So, ne? Also so, das ist so, wie sie das so wahrgenommen haben, glaube ich, in ihrer Karriere, diesen Umweltschutz, ja. Ja, irgendwie auch wichtig und das ist irgendwie für die Leute emotional und so, aber eigentlich
spielt
das keine wirklich Rolle. So, ne? Eigentlich ist es egal, ja. Und dass halt wirklich die Frage der Umwelt mit dem Klima so eine mega krasse existenzielle Frage werden würde, das haben die noch nicht gepasst, glaube ich. Das ist wirklich so. Also ich glaube nicht, dass sie sagen würden, der Klimawandel existiert nicht, sondern der Klimawandel ist halt so, ja, komm, das ist halt Wetter, ne? Und klar, wir haben jetzt irgendwie jetzt sorgen wir halt für ein bisschen anderes Wetter, aber es ist halt Wetter. Es ist aber immer noch Wetter. Ne?
Und es ist wärmer, ist doch schön.
Genau, und es wird doch wärmer. Ich
mag warm.
Und so, ja, genau, irgendwie so ein bisschen ein paar Grad wärmer. Kann doch nicht so, was habt ihr so ein Grad wärmer, also 1,5 Grad Wärme, 2 Grad Wärme. Das ist doch total super. Ja, haben wir dann halt dann irgendwie statt 24 haben wir dann irgendwie 26 Grad. Ne? Ist doch schön. Ne? Und also so denken die dann halt, ne? Irgendwie und das ist und sie verstehen halt nicht diese ganzen Übersetzungsprozesse. Also natürlich, ne?
Ich glaube, sie wollen es auch nicht.
Die dann halt sozusagen die diese größere Skala aufmachen und sagen, okay, 1 Grad Klimaerwärmung auf der Welt bedeutet halt an bestimmten Orten komplett unterschiedliche Dinge. Ja, und überhaupt diese Abstraktion von Wetter zu Klima, das ist ja für die meisten Leute schon nicht da. Ne? Also wenn es irgendwie mal ein kalter Tag ist, dann sind sie so, was hier Klimawandel? Heute ist aber kalt. Ja,
ja. Also ich meine, liegt doch Schnee.
Genau.
Ich meine, es gibt ja tatsächlich, es ist ja nicht mal übertrieben, da gibt es ja genug Leute, die tatsächlich so anfangen.
Ja, und das ist halt, also das sind so.
Ich weiß
auch nicht.
ich finde das auch so, ich finde das auch so, Michi winkt von hinten. Ich finde das so, ja, dieses, auch dieses Ausspielen von Wirtschaft gegen Umwelt, das ist es ja überhaupt nicht. Es ist ja gar nicht Wirtschaft, weil ich meine, mehr Windräder bauen ist ja auch gut für die Wirtschaft. Mehr Solarzellen bauen, mehr Forschung zu machen, bessere Autos zu bauen, die nicht ganz so scheiße sind, ist ja alles geil für die Wirtschaft. Das ist ja Wirtschaft. Das braucht man ja nicht so tun, als ob das irgendwie, dass sich das gegenseitig ausschließt, sondern es ist einfach nur, es geht ja immer nur darum, die Wirtschaft, so wie sie jetzt ist, die etablierte Wirtschaft, versus einer potenziell entstehen könnenden Wirtschaft.
Beziehungsweise einer Wirtschaft, die sie ja schon einmal abgewürgt haben.
Genau,
die ja schon
sie ja regelmäßig zerstören.
Ja.
Wenn sie mal wieder irgendwo aufgebaut worden ist.
Aber der Eckhard von Hirschhausen hatte jetzt auch letztens bei Maybrit Illner hatte der einen Auftritt und der hat dann richtig geil mal die Fassung verloren. Also ich mag den Hirschhausen, aber der war mir immer ein bisschen zu brav und da ist er echt so ein bisschen ausgeflippt. Meinte so, ich kann es echt nicht mehr hören mit Wirtschaft gegen Umwelt, ja, irgendwie. Wer wirklich glaubt, dass die Ökonomie wichtiger ist als die Umwelt, soll mal sein Geld zählen, während er die Luft anhält.
Ja, das ist ein geiles Zitat.
Und ja, das fand ich auch ganz gut. Er hatte noch einen anderen Vergleich mit, wenn Sie mal ein Ei nehmen, ne, und das kochen, dann wird das hart, ja, und wenn es hart geworden ist, dann wird es auch nicht wieder weich, ne, also du kannst es nicht, auch wenn du die Temperaturzufuhr nicht wegnimmst und so weiter und so fort. Und im Endeffekt, wir sind Eier, also unser Gehirn besteht aus solchen Proteinen wie ein Ei, ja, und
die
wenn
du
sie an einer bestimmten Temperatur, genau, wenn du sie an einer bestimmten Temperatur aussetzt, dann ist das Gehirn einfach Matsch. Und das wird auch nicht wieder gut, ja. Und ich meine, wir sind an diesen Punkten. Wir hatten jetzt, was hatten wir übrigens? 50 Grad Celsius in fucking Kanada. Es ist irgendwie.
Wales hat jetzt die erste Hitzewarnung in seiner Geschichte.
Ja.
Für die nächsten Tage. Das ist echt
über dem Nordpolarkreis, da die nördlichste Stadt überhaupt in der Welt, in Sibirien, ja. Die ist momentan, die ist komplett vernebelt, weil dann Waldbrände rumrum sind. Alles brennt.
Ja, das ist. Und aber eben, dann wird, und das ist ja, es hilft ja, also wie gesagt, es ist ja nicht mal so, dass es die Wirtschaft, es ist ja nicht mal so, dass alle ihre Arbeitsplätze verlieren würden, wenn wir jetzt anfangen würden, das umzustellen. Es ist halt, ein paar Leute laufen Gefahr, eventuell nicht mehr ganz so reich zu sein. Das ist ja das Schlimmste, was passieren kann. Das ist ja, ich meine, wenn wir jetzt sagen würden, wenn man ein Programm schaffen würde, was jetzt sagt, dann, das wäre ja eine gigantische Chance eigentlich für Deutschland. Könnte man sagen, hey, wir sind hier noch ein Wirtschaftsstandort, wir machen das jetzt mal. Jeder wird dann unsere Umwelttechnologie irgendwann mal kaufen. Das war ja auch lange ein Argument. Das hat ja auch bis zu einem gewissen Grad so funktioniert. Dann kommt die CDU-Regierung und sagt, nee, also das würgen wir jetzt direkt ab. Also das ist, so, wir sind doch keine Exportnation hier. Wo kommen wir denn da hin, wenn wir die ganze Welt plötzlich deutsche Windräder kauft, die sollen gefälligst deutsche BMWs kaufen. Das ist das, was die kaufen sollen.
Wobei, und man muss dazu sagen, das ist ja so das Narrativ, das gerne verbreitet wird, und ich bin dann immer zu, sag ich mal, intellektuell zu redlich, um zu sagen, es ist nicht so, dass es einfach so weitergegangen wäre, hätte man das jetzt nicht abgedreht, den Hahn an Zuschüssen. Das Problem war, dass zu dem Zeitpunkt China schon günstigere Solarzellen hergestellt hat und Windräder und so ganzen Scheiß.
Klar.
Als Deutschland mit den Subventionen.
Klar.
Und das heißt also mit anderen Worten, wir hätten den Markt so oder so verloren an China. Aber ja, man hätte vielleicht nochmal weiter forschen können und dann irgendwie weiter Zukunftstechnologien oder sowas, keine Ahnung. Aber es
irgendwoher war muss schon, es kommen, irgendwo muss man sich schon Mühe geben. Also das ist. Genau.
Aber was ja auf jeden Fall passiert ist, da halt wirklich einen weltweiten Markt zu kickstarten. Das war schon auf jeden Fall eine gute Sache damals.
Genau. Und ja, das ist, ja klar, im Endeffekt wird alles China billiger herstellen. Das ist übrigens mit den Autos genau das Gleiche. Das ist doch, glaubt doch niemand, dass in 10 Jahren noch irgendjemand hier Mercedes oder BMWs aus Deutschland kauft. Das ist, ich meine, der Zug ist abgefahren. Das ist einfach,
ja, weiß ich nicht. Also, ich meine, du musst ja auch sehen, die Produktion wird ja auch mal weiter automatisiert und das ist dann ja auch relativ kostenneutral, ob du Jedenfalls ist dann nicht mehr die die Lohnkosten sind, ist dann nicht mehr das Entscheidendste oder nicht mehr so entscheidend bei der Preisgestaltung.
Ja, aber das ist halt, ich meine, die in China werden jetzt halt, die bauen halt Elektroautos im Gegensatz zu uns, die wir noch rumdiskutieren, ob es überhaupt möglich ist, Elektroautos zu bauen, ob das überhaupt geht. Das passiert halt in China schon im großen Stil. Und die sammeln gerade die Erfahrung, die die deutsche Autoindustrie jetzt sammeln müsste, damit sie in 10 Jahren noch wettbewerbsfähig ist. Also das ist, ich halte das für, also ja, sicherlich ein paar Hersteller davon werden überleben, aber ich glaube so, das wird denen so gehen wie der britischen Autoindustrie oder sowas. Das ist, ich glaube wirklich so, gerade so BMW oder sowas, die wird es in 15 Jahren vielleicht einfach nicht mehr geben, dann 20 Jahren.
Aber hier gibt's auch wieder so eine Gretchenfrage, finde ich, weil ich habe jetzt, wenn man sich so ein bisschen schon beschäftigt mit den Leuten, die jetzt sagen, also die im Endeffekt sich mit der Frage beschäftigen, wie müssen wir die Wirtschaft umbauen, um dem Klimawandel gerecht zu werden oder halt den Klimawandel aufzuhalten, wie ist das? Dann gibt es eben die Leute, die mehr oder weniger sagen, halt es ist so ein Green Growth ist möglich, ne? Also so ein bisschen ähnlich, ich finde so ein bisschen ähnlich wie deine Position, ne? Also Wohlstand und Prosperität ist halt möglich durch grüne Technologie. Ne? Wir müssen halt einfach Elektroautos statt den Benzinern bauen. Wir müssen mehr in erneuerbare Energien machen und dann kriegen wir das schon irgendwie gewuppt und dann ist halt irgendwie, dann haben wir das sozusagen den gleichen Kapitalismus in grün. Ja? Und dann gibt es halt die Leute, die sagen so, nee, es geht nicht. Wir können das ganze Konzept von Wachstum nicht mehr aufrechterhalten. Also diese ganzen Degrowth-Leute, die sagen so, nein, wir müssen uns von der Idee des Wachstums verabschieden. Und das heißt natürlich aber auch des Wachstums des Wohlstandes und überhaupt des Outputs, ja, von Dingen. Ne? Also sie, das ist ganz interessant, die sehen dann halt sozusagen so die Wirtschaft als so einen Metabolismus, ne, wo halt du halt einen Energieinput hat, aber auch einen Materialinput, sozusagen, du hast halt Inputs, ne, irgendwie, und dann wird das halt sozusagen verarbeitet halt irgendwie in Wealth oder so, also in so Wohlstand in Form von, ne, Produkten, Dienstleistungen, dies, das und so weiter und so fort. Und sie sagen halt, wir können diesen Metabolismus nicht weiter wachsen. Wir müssen diesen Metabolismus schrumpfen. Wir müssen eigentlich sozusagen abnehmen, ja, also wir sind jetzt schon sozusagen, wir haben jetzt schon wir müssen abnehmen. Wir sind zu fett geworden, sozusagen. Und das ist interessant. Also wenn man dann, ich meine, überhaupt, ne, dieses Organische liegt dann natürlich auch ganz nahe. Ne, wenn du jetzt schon irgendwie anfängst, die Wirtschaft als so Metabolismus zu sehen, kannst du die Gesellschaft als so einen Körper, als so einen biologischen Körper sehen. Und dann kannst du sagen, okay, ne, irgendwie normale Wesen, die wir auf der Welt haben, die wachsen ja auch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Ne? Die wachsen ja, die sind irgendwann erwachsen.
Ja. Yeah.
Dann kriegen sie keine neue Biomasse, dann akkumulieren sie keine neue Biomasse, es sei denn, sie gehen halt in die Breite. Und vielleicht ist es jetzt sozusagen, sind wir an diesem Punkt, dass wir sagen, wir müssen jetzt das Wachstum einstellen, als Gesellschaft, als Welt, als Menschheit. Und dann effizientere Material- und Energieressourcen-Inputs bewerkstelligen, aber gleichzeitig eben auch nicht und so. Und ich finde es wahnsinnig schwierig, weil ganz ehrlich, ich höre diesen Degrowth-Leuten zu und ich denke mir so, ja, sie haben recht, ne? Also es macht auch keinen Sinn. Du kannst nicht ewig wachsen, ne? Du kannst als Menschheit nicht ewig wachsen. In einem endlichen Planeten kann man nicht kann man nicht ewig wachsen. Aber gleichzeitig denke ich mir halt, wie soll das politisch funktionieren? Ne? Weil die ganze Erzählung, und zwar nicht nur die kapitalistische Erzählung, das ist meine Meinung, ja, also nicht nur die kapitalistische Erzählung, sondern eigentlich die Erzählung jeglicher Form von Menschheit basierte immer darauf, dass morgen besser ist als heute. Ja, und dass übermorgen noch besser ist. Und wenn du diese Erzählung nicht mehr hast, dass halt irgendwie diese Akkumulation, diese einfache Erzählung, dass du mehr morgen hast als heute, ja, und deine Kinder werden mehr haben als du selber, ja. Also wenn wir diese Erzählung aufgeben, ich weiß nicht, ob das Politik noch überhaupt funktioniert.
Na, aber das ist jetzt das ist sehr lustig, weil du hast gerade, vorhin hast du nämlich angefangen, hast du zu sagen, das Versprechen war immer, dass es besser wird und dann hast du irgendwann mal das besser durch mehr ersetzt. Und ich glaube, das ist genau, also ich bin natürlich jetzt, ich bin sehr wohlhabend, ich bin in einer Situation, also ich jetzt persönlich mit meiner Familie, wir sind, uns geht's gut, wir haben keinerlei materiellen Probleme und für uns fällt das natürlich relativ leicht zu sagen, so, aber es ist doch gar nicht so schwer, auf was zu verzichten. Es ist doch irgendwann steigt, das ist ja tatsächlich faktisch so. Irgendwann steigt die Lebensqualität ja nicht mehr. Das ist ja, ich so am Anfang auch, wenn man irgendwie, wenn das, ja, ich habe halt irgendwann angefangen, ganz gut zu verdienen und konnte mir plötzlich Dinge kaufen und dann kauft man sich irgendwie jeden Scheiß und dann kauft man sich jedes Jahr ein iPhone und irgendwann stellt man fest, ja, aber glücklicher macht mich das jetzt auch nicht. Also es ist jetzt, wenn ich das mir nicht kaufe, dann ist auch kein Drama und sowas. Und ich glaube, es ist schon so, dass es für, dass halt dieses, dass es einem besser geht, dass es der nächsten Generation besser geht, das muss ja nicht basieren auf mehr Konsum haben oder mehr Plastikscheiß in der Wohnung rumstehen haben, um es jetzt mal blöd zu sagen. Sondern es kann ja auch, die Qualität kann ja auch sein, dass weniger arbeiten müssen. Mein Kind wird einmal weniger arbeiten müssen. Ich muss noch 35 Stunden die Woche arbeiten. Mein Kind muss dann vielleicht nur noch 20 Stunden die Woche arbeiten. Das ist doch ein Qualitätsgewinn. Mehr Zeit haben, weniger Sorgen haben. Also tatsächlich, ich glaube, diese Sachen sind eigentlich, zumindest aus meiner Perspektive, klar, erstmal muss man genug zu fressen haben, damit man überhaupt sich den Luxus erlauben kann, so darauf zu gucken. Aber das sind ja die eigentlich wichtigen und die Fragen, die ich mir jetzt stelle, sind nicht, wie kann ich mir noch mehr bei Amazon bestellen, sondern wie kann ich meine persönliche Lebensqualität erhöhen? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringe und diese ganzen Sachen? Und ich finde, das ist zum Beispiel eine wenn man in die Richtung mehr denkt, dann kann man durchaus noch lange wachsen und lange dafür sorgen, dass es der nächsten Generation besser geht. Aber das haben wir halt, weil wir in einem kapitalistischen System leben, haben wir das halt nicht getan, sondern wir haben uns halt von diesem System auf das, eigentlich, wir haben uns ja ablenken lassen. Das ist ja, es war ja nicht so, dass irgendjemand, dass die Menschen aufgestanden und sagen, ha, wenn ich jetzt zwei Autos habe, dann bin ich wirklich glücklich. Sondern es ist ja eine ziemliche Manipulationsmaschine, die notwendig ist, um dir die ganze Zeit einzureden. Also, wenn du noch ein zweites Auto hast, dann bist du wirklich glücklich. Und dann lässt man sich das irgendwann mal hinreichend weit einreden und sagt, wenn die Werbung das die ganze Zeit sagt, dann wird es wohl stimmen, kaufe ich mir wohl besser mal ein zweites Auto. Und dann stellt man fest, ist man gar nicht glücklich. Wir haben gerade gestern, darüber, Diana ist so eine Netflix, die war eigentlich ganz furchtbar, diese über Minimalism. Also so halt, so Leute, die halt, das ist auch irgendein Konzept, mit dem ich nur so mittelfiel anfangen kann, weil das sind dann meistens irgendwelche Amerikaner, die wirklich unfassbare, also die Riesenhäuser haben und deren gesamte Garagen voll mit irgendwelchen Scheiß sind und die dann ganz stolz auf sich sind, dass sie es schaffen, das auf ein Niveau runterzudrücken, was für dich oder mich wahrscheinlich normal ist. Und wo man dann sagt, Glückwunsch, habt ihr gut gemacht. Und das fühlt sich dann auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, so an, vorher habt ihr eure große Zukunft darin gesehen, dass ihr immer mehr habt, und jetzt seht ihr eure große Zukunft darin, dass ihr immer weniger habt. Das ist beides Schwachsinn. Das ist, beides wird euch nicht glücklich machen. Das ist, aber ich glaube, da könnte schon noch einiges gehen. Und mein persönliches Glück hängt jetzt nicht davon ab, dass ich ein größeres Auto fahre oder irgendwie so eine Scheiße mache. Das ist,
Ja, es ist ganz lustig, der John Maynard Keynes, ne, der hat, ich glaube schon in dem Jahr 1935 oder so, hat er einen sehr, sehr berühmten Aufsatz geschrieben, nämlich Economic Possibilities of Our Grandchildren, wo er sozusagen aus dieser Sicht von 1935 heraus, ne, versucht, in die Zukunft zu schauen, ne, also schaut halt an, was so Wachstum, was das, oder ich glaube von 1930 ist das sogar, was so Wachstum und ökonomisches Wachstum und so Kram irgendwie alles bedeuten wird und rechnet das einfach so ein bisschen hoch und sagt halt irgendwie, ja, später, viel, viel später, ja, da werden wir nur, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich muss es jetzt erfunden, ich habe es nicht mehr im Kopf, ne, aber irgendwie werden wir nur noch 10 Stunden in der Woche arbeiten. Hm. Ja, weil brauchen wir gar nicht mehr. Wir brauchen ja gar nicht so viel Arbeit. Ja. Wir haben ja eigentlich so viel Überschussproduktion, die Produktion wird immer so viel effizienter und so weiter und so fort. Und ganz interessant, und wenn du dir halt dann mal anschaust, die Daten, die er da so predicted, ne? Was die Menschheit an, sag ich mal, Wohlstandsproduktion mit wie wenig Ressourcenaufwand und Arbeitsaufwand sozusagen irgendwann herkriegen will, ne? So diese ganzen Zahlen, die er sich da ausdenkt oder ausrechnet, die waren viel zu pessimistisch. Die Menschheit hat viel krasser abgeliefert, als es John Maynard Keynes in diesem Essay beschrieben hat.
Aber trotzdem viel weniger draus gemacht.
Genau. Und trotzdem sind wir uns alle immer noch am armen Arsch abarbeiten.
Ja. Yeah.
Ja, und wollen immer noch mehr und keine Ahnung was. Und das ist so interessant. Also ich finde, dieses Paper von John Maynard Keynes ist einer der interessantesten Fehler oder Fehlpredictions, die es gibt. Weil die Differenz, das Delta zwischen dem, was ist und was er halt damals predicted hat, halt eigentlich unser Problem beschreibt. Ja.
Ja.
Und ich glaube, es ist, glaube ich, du hast schon total recht, ne, dass halt, wir haben halt, das hat John Maynard Keynes, glaube ich, damals auch noch nicht so gekommen sehen, ne, dass wir neben einer Produktion von Gütern auch noch daneben eine Produktion von Bedürfnissen gestellt haben, ne, durch Werbung und durch ganzen BR-Quatsch und dass wir den Leuten einreden, dass wir irgendwie, dass sie halt noch irgendwelche, noch diese Bedürfnisse und noch diese Bedürfnisse befriedigen müssen und so weiter und so fort. Ne? Also diese Bedürfnisproduktionsindustrie hat er, glaube ich, nicht gesehen. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist aber, glaube ich, auch, dass er überhaupt nicht hat kommen sehen, wie gern wir heute arbeiten. Oder welchen Stellenwert Arbeit für uns hat. Denn wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, ja, du und andere Leute in meinem Freundeskreis, die bräuchten keine 8 Stunden am Tag arbeiten. Ja, rein vom Einkommen her, um irgendwie die eigenen Bedürfnisse zu decken und so weiter und so fort, würde die Hälfte, wahrscheinlich sogar ein Viertel davon reichen. Ja, ja? Auch bei den aktuellen sozusagen Lohngrenzen und so weiter und so fort, ja, aber man tut es nicht, also einerseits hat das natürlich systemische Gründe, es gibt wenige Arbeitgeber, die einen einstellen würde für so einen Dritteljob, ne? Also das ist halt schon, also ich meine, es fängt jetzt so ein bisschen an, dass man jetzt irgendwie mehr rein verhandelt, irgendwie einen Tag frei zu haben oder was weiß ich irgendwie oder nur, ne, irgendwie sowas so rauszuhandeln, das fängt jetzt gerade so ein bisschen an und das ist ja auch gut, aber ich sag mal so, kein Arbeitgeber würde dich für eine Drittelstelle anwerben, ja, weil dann irgendwie würdest du ja nur 1,5 Tage in der Woche kommen. Ja, kannst du mal jetzt mit dir anfangen eigentlich, ne?
Und das ist so merkwürdig. Das ist so, ja, ich stelle mir diese Frage auch. Ich in meinem letzten Job, nicht in meinem aktuellen, sondern in dem Job davor, da habe ich damals gesagt, ich möchte gern 35 Stunden die Woche arbeiten. Und weil halt der Grund war relativ banal, das war halt noch bevor Corona so richtig losging. Und dann war halt so, hat Diana so irgendwie mal vorgerechnet, ja, wenn du da jeden Tag hinfahren musst, dann bist du so und so lange unterwegs. Dann kannst du morgens, wenn du dann Kolja morgens um 9 im Kindergarten abliefert, dann bist du frühestens um 10 auf der Arbeit. Und wenn du dann tatsächlich 8 Stunden da im Büro sein willst, dann bist du hier vor 20 Uhr nicht zu Hause. Das funktioniert realistisch nicht. Du wirst uns nicht mehr sehen. Und dann habe ich zähneknirschend gesagt, ja, okay, du hast recht. Und habe das dann in meinen Vertrag reingehandelt. Und da hat mir dann mein damaliger Chef dann quasi irgendwann gesagt, so, du weißt nicht, was das damals für ein Drama war, wie man plötzlich diskutieren musste, so, weil halt die Leute, so irgendwelche Leute so, meinst du denn, der ist wirklich so ein guter Kandidat? Meinst du denn, der taugt wirklich für uns, wenn er nur 35 Stunden, wenn er hier nicht mal voll reinpowern will und so? Und halt auch so diese ganze Einstellung, dass halt, das war da einfach total fremd. Und Diana hat diese Erfahrung halt in den USA ganz stark gemacht, wo halt, als sie einen Job gesucht hat, da hat sie ja auch an so Programmen teilgenommen von allen möglichen Firmen, halt von diesen ganzen, von allen möglichen Silicon Valley Firmen, die halt da qualifizierte Arbeitskräfte gesucht haben und die Leute angeworben haben und das Gehalt war kein Problem und das und alles und kostenloses Essen und so halt diese ganzen Silicon Valley Sachen. Dann hat sie irgendwie so, ja, gibt's denn irgendwas, wo ich hier nur 20 Stunden die Woche arbeiten kann? Weil wir haben halt ein kleines Kind zu Hause, mehr schaffe ich nicht. Nee, also diese Deutschen immer mit ihren 20 Stunden, also das geht jetzt wirklich nicht. Nee, also das ist jetzt wirklich, das war sozusagen diese Einstellung, dass jemand, der nicht mindestens 40 Stunden die Woche im Büro sein will, der ist ja eigentlich nur faul. Das ist irre weit verbreitet. Also das ist auch gar nicht so trivial. Das ist auch gar nicht so leicht, das hinzukriegen. Ich glaube, ja. Das ist tatsächlich mal einer der Bereiche, in denen Deutschland tatsächlich relativ weit vorne gibt, weil es halt in relativ vielen Firmen hier in Deutschland solche Modelle gibt und Arbeitgeber kapiert haben, dass man damit Mitarbeiter ziehen kann und das dann dementsprechend anbieten. Aber ich glaube, dass in anderen Ländern ist das wirklich so, wo noch halt so dieser Arbeitsethos viel, viel stärker ausgeprägt ist, so dieses, man hat sich gefälligst da so auszupowern. Das ist, ja, das kriegt man nicht so weit raus. Aber ja, das ist natürlich so ein Ding. Und ich meine, die Alternative wäre ja auch zu sagen, naja, ich könnte ja auch sagen, ich spare einfach, ich arbeite ein Jahr lang ganz normal und dann kündige ich und wir nehmen das Geld und reisen damit durch die Welt und nehmen mir halt ein Jahr frei und dann komme ich wieder und dann arbeiten wir wieder ein Jahr und dann sparen wir halt wieder. Dann müssen wir halt unseren Lebensstandard ein bisschen einschränken, aber dafür hat man auch was vom Leben. Ich meine, so lange geht's ja jetzt auch nicht mehr. Und aber das wird nicht gerne gesehen. Das ist echt, da muss man schon verdammt, muss man schon hart für kämpfen, um das gegen diese Widerstände durchzudrücken. Weil kannst du einen darauf lassen, dass im nächsten Vorstellungsgespräch dann, oh, sie haben hier ein Jahr lang gar nichts gemacht. Was haben sie denn da gemacht? Hier Urlaub. Was? das ist, ich habe jetzt gerade schon wieder den Job gewechselt und ich habe das beim letzten Mal, habe ich das, diesmal hat es nicht geklappt aus Gründen, aber da habe ich dann zwischendurch eine Pause gemacht, habe ich einfach 2 Monate lang nicht gearbeitet und das musste ich dann halt mit der Krankenversicherung irgendwie klären, weil die Krankenversicherung dann, oh, dann setzen wir hier einen Monatsbetrag von Euro an. Und dann habe ich angerufen und gesagt, ich habe in der Zeit aber nichts verdient. Ich habe einfach, was haben wir denn gemacht in der Zeit? Nichts. Wie nichts? Man kann doch nicht nichts machen. Doch, man kann arbeiten und man kann dann irgendwann mal aufhören zu arbeiten, kann einfach mal Pause machen und kann sich für einen Monat lang um sein Kind kümmern und kann andere Dinge machen und macht dann halt derzeit nichts, weil ich habe das Geld angespart, ich bin in der glücklichen Situation. Dann haben die das natürlich alles hingekriegt, aber das ist in diesem System, ist das überhaupt nicht vorgesehen, dass man zwischen 2 Jobs auch mal einen Monat oder 2 einfach gar nichts macht.
Es gibt es ist vielleicht einfach mal Zeit für eine kleine Kulturgeschichte des Arbeitsethos. Denn man muss ja erstmal sehen, dass die gesamte Aufklärung im Endeffekt damit anfing, dass man die Arbeit aufgewertet hat. Also wir haben das alles der Aufklärung zu verdanken. Ne? Also damals, als noch alles von Feudalherren beherrscht wurde in Europa, da brauchte man ja einen diskursiven Hebel, mit dem man die Macht des Adels aushebeln konnte. Ja. Und eins der ganz, ganz frühen Werke, die dies versucht haben, war ja das von Adam Smith, The Wealth of Nations, wo er mehr oder weniger gesagt hat, der Wohlstand der Nation hängt an der Arbeit, ja, also konkret auch an der Arbeitsteilung. Das war dann so ein bisschen so nochmal seine genauere Analyse. Ne? Also das heißt, Leute, die arbeiten und sich die Arbeit aufteilen und Leute spezialisieren sich und tauschen sich aus und so weiter und so fort in ihren Spezialisierungen, da kommt der Wohlstand der Nationen her. Was er damit auch meinte, war, die Leute, die da in ihren Schlössern sitzen und die goldbeleckten Sessel voll pupsen, die tragen nichts zum der Nation bei, ja. Und dann kam dann irgendwie so John Locke, der hat dann halt irgendwie gesagt, ja, also der hat dann halt sozusagen so eine Naturphilosophie des Eigentums dann aufgestellt und gesagt halt, so Eigentum ist nichts anderes als geronnene Arbeit, ja. Also das war so ein bisschen so seine These. Also wenn man ein Land beackert, wenn man ein Land sozusagen seine menschliche Arbeit in ein Landstück reinstellt, sozusagen, dann eignet man es sich an. Das ist sozusagen, da kommt das Eigentum her, durch das Aneignen von Land durch Arbeit, ja. Also sozusagen Dinge plus Arbeit gleich Eigentum. Das war so ein bisschen so John Lockes Formel. Und dann kam dann irgendwann Marx, der dann eben gesagt hat, der hat sich dann so davon abgegrenzt, hat gesagt so, ja, also Marx ist interessant, er knüpft halt an diese Tradition an, aber widerspricht ihr in gewisser Hinsicht, ne? Und sagt halt, dass die Arbeit zwar durchaus nach wie vor der wesentliche Kern von Wohlstand ist, also dort wird, also durch die Arbeit wird Wohlstand generiert, ja, und Arbeit ist das ganz, ganz Wichtige. Aber wir haben jetzt eben eine neue Art von parasitärer Klasse, ne, nicht mehr die Adel, sondern eben den Kapitalisten. Und der Kapitalist, der tut halt Folgendes, der lässt halt die Arbeiter sozusagen für sich arbeiten und nimmt deren produzierten Wohlstand, ja, den Überschusswert, ja, nimmt er sozusagen als seinen Profit, gibt ihm nur sozusagen das Nötigste zum Leben, den Lohn, ja, und kassiert diesen Überschusswert ein, und das ist dann sozusagen die kapitalistische Produktionsweise. Und aber auch dort sozusagen auch diese krasse Konzentration auf Arbeit und Arbeit als der große Wertschöpfer. Und ich glaube, dass halt aus dieser und dann kam noch Max Weber relativ viel später und sagt halt, dass der Kapitalismus ganz, ganz wesentlich auf dem Protestantismus basiert, ne? Also und zwar genau, weil der Protestantismus im Gegensatz zum Katholizismus, der ja sozusagen aus dem Mittelalter mehr oder weniger stammt, der Protestantismus viel mehr diesen Arbeitsethos für sich implementiert hat, ne? Und hat gesagt, irgendwie die Geburt des Kapitalismus aus dem Geist des Protestantismus, das war so der Titel von seinem Buch, und hat halt gesagt, dass halt eben aus diesem Arbeitsethos heraus der Kapitalismus entstanden ist, ne? Und man muss aber dazu sagen, noch, dass noch zu Keynes Zeiten, also 1930, ja, also wo er diese Sache geschrieben hat, war Arbeit immer noch zu dem Zeitpunkt etwas, was verteidigt werden musste. Oder sagen wir mal so, das hatte noch nicht diesen absoluten Status, sondern es war so, dass derjenige, der jetzt, wie du es gerade beschrieben hast, ja, der halt irgendwie genug Geld hat, um nicht arbeiten zu müssen, das war immer noch ein extrem angesehene Position und eine erstrebenswerte Position, der Privatier, wie man sagte. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel mal Downton Abbey anguckst, diese Serie, die auch so ein bisschen gehypt wurde, so aus den frühen 20. Jahrhundert, da geht's ja um so eine Adelsfamilie in England, und da gibt's dann immer so regelmäßig Entrüstung, wenn Leute aus dieser Adelsfamilie plötzlich damit anfangen, irgendwie einen Job lernen zu wollen. Ja?
Yeah.
Sagt irgendwie die Tochter so, ey, ich möchte aber gerne, ich interessiere mich für XY, ich möchte das gerne, möchte ich mich gerne mit beschäftigen, ich möchte gerne da einen Job haben und so. Also das gibt ein Job? Ja, also arbeiten? Das ist halt so, arbeiten tut der Pöbel, ja.
Ja. Yeah.
Und das war halt noch im 20. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert war das eine ganz, ganz gefällige, war das immer noch sozusagen noch sehr, sehr da, dass halt Leute, die arbeiten, die waren halt zumindest irgendwie nicht, die waren statusmäßig einfach nicht gut. Ja, die waren unten, ja. Und heutzutage, wenn du dir so Bezos oder Musk oder wie auch immer irgendwie, oder Bill Gates oder wie auch immer anguckst, ja, die können gar nicht aufhören zu arbeiten. Ja, ist egal, wie viel Geld die haben. Ja?
Jedenfalls erhalten sie dieses Image.
Nee, da, ich glaube denen das total. Also ja. Ganz ehrlich, also ich glaube denen das total. Weil, wenn du nicht arbeitest, ich glaube, da hat sich wirklich unsere Kultur komplett verändert. Ja? Also Arbeit ist das entscheidende Kriterium. Noch mehr als Wohlstand. Wenn du nicht arbeitest, dann bist du plötzlich ersetzbar, ja? Dann dann du ziehst deinen ganzen Wert aus Arbeit. Wir leben in einer Gesellschaft, die den gesamten persönlichen Wert aus Arbeit zieht.
Das ist ja auch, ich meine, es ist ja auch zum Beispiel, was weiß ich was, wenn ich jetzt so als Motivator, ist das ja, also du hast halt diesen externen Druck. Und also für mich ist das zum Beispiel auch so, es gibt so Tage, wenn ich nichts zu tun habe, so am Wochenende, dann bleibe ich einfach auf der Couch liegen und mache gar nichts. Und also von mir aus würde es zumindest ein paar Wochen dauern, bis ich wieder das Bedürfnis bekomme, jetzt mal wieder ein bisschen mehr zu machen. Aber halt so.
Frag mich mal. Ich bin gerade in dieser Phase.
Genau. Und aber eben durch diese Arbeit, so da habe ich das gibt ja auch Struktur. Ja. Das ist ja dann so, ich habe diesen externen Motivator, da muss ich mich gar nicht drum kümmern, ja, ist halt so, setze ich mich halt hin und dann macht's ja auch Spaß und dann arbeitet man ja auch durchaus gerne und sowas. Das ist ja, und das ist ja auch nicht trivial. Ich meine, es ist ja auch viele Leute, nachdem sie in Rente gehen, hat ja irgendwann mal festgestellt, dass die Lebenserwartung steigt, wenn die Leute später in Rente gehen. Weil halt viele Leute, wenn sie halt dann erstmal, nachdem sie ihr Leben lang gearbeitet haben und dann sitzen sie plötzlich zu Hause, haben sie nichts mehr zu tun, langweilen sie sich und sterben. Und das ist ja auch so, bei meinen Eltern zum Beispiel habe ich da schon drauf geachtet, auch so ein bisschen so zu gucken, dass wenn die in Rente gehen, dass die jetzt aber auch, dass die auch dranbleiben, dass sie jetzt nicht irgendwie anfangen, so irgendwie einfach nur noch da zu sitzen und dann, ja, geistige Aktivität einstellen oder sowas. Es gibt ja durchaus solche Leute, die dann einfach, bei denen das dann relativ schnell geht. Sondern dass haben sich dann ja zum Glück, hat das alles sehr gut gemacht, haben sich dann Hobbys zugelegt und sowas, machen jetzt halt die ganze Zeit lang in ihrem Garten rum und so und machen da mehr als genug. Aber das ist halt, ja, das ist ja so, das ist ja, wäre ja auch, ist ja auch ein massives Umlernen, wenn man dann plötzlich so aus diesem strukturgebenden Bereich, egal ob man wollte oder nicht, kommt und dann plötzlich in so einer Welt steht, wo man halt aus sich selber heraus aktiv werden muss.
Ja. Und das ist halt auch so die Sache, ne? Also Arbeit ist auch so ein bisschen das letzte Refugium dessen, was einem irgendwie so Sinn gibt im Leben, ne? So Purpose, was man so im Englischen sagen würde, ne? Und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen ein Teil der Unterhöhlung der Gesellschaft durch den Neoliberalismus ist dieser Verabsolutierung der Arbeit zugute gekommen. Also beziehungsweise eigentlich eine zweiseitige Sache. Also auf der einen Seite sind, glaube ich, ganz, ganz viele Dinge ausgehöhlt worden, ne? Also zum Beispiel das Engagement. Das ehrenamtliche Engagement. Yeah. Ja, oder ganz ehrlich, die Care Work, ne? Also das ist so ein feministisches Thema, ne? Mhm. Care Work, aber es ist eigentlich ist es ein totales gesellschaftliches Querschnittsthema. Also Care Work, sei es irgendwie, dass du dich um dein Kind kümmerst, sei es, dass du dich um deinen alten kranken Vater kümmerst oder deine Mutter oder was weiß ich, so, also sich um Menschen kümmern, ne? Das war ja etwas, was in der Gesellschaft tief verankert war, zum Teil immer noch ist, ne? Aber eigentlich früher noch viel stärker und auch gesellschaftlich angesehen wurde, ne? Allerdings natürlich mit einem extremen Rollenbias, ne? Es wurde sozusagen immer den Frauen zugeschrieben, halt die Carework zu machen. In allen Bereichen des Lebens, ja. Aber dafür haben sie dann sozusagen auch diesen, dafür war dann aber auch der Status, sage ich mal, als Mutter und Hausfrau war halt ein absolut anerkannter Status gesellschaftlich, ne?
Nicht nur das, sondern eben auch, dass Frauen nicht arbeiten durften, beziehungsweise es war ja...
Genau, also, genau. Und das wurde ja auch dann irgendwie komisch angesehen, wenn Frauen einen Job gemacht haben.
Genau.
Ne? Und so.
Und jetzt eben so schlecht.
Und aber halt dieses Hausfrau und Mutter sein, das war halt damals sozusagen nichts, wofür man sich irgendwie schämen musste, sondern das war halt irgendwie etwas,
das hat gefällig zu reichen, ja.
Ja, genau, das war aber auch ein anerkannter Status in der Gesellschaft. Und ich glaube, dass halt der Neoliberalismus halt dadurch, dass er halt ganz, ganz viele dieser Bereiche, die sozusagen der Ökonomie nicht zugänglich waren, wie zum Beispiel eben Carework, Ehrenamt und andere gesellschaftliche Aktivitäten, indem er die devalued hat, ja, Hat er sozusagen die Lohnarbeit oder die, sag ich mal, die einkommensgenerierende Arbeit als das einzige Refugium von gesellschaftlichem Status zementiert.
Ja.
Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Also wir haben man muss schon sagen, dass halt psychologisch dieses Gefühl von Purpose und das Gefühl von gesellschaftlichem Status, das fällt so ein bisschen in eins, ja.
Na, es ist nicht nur das, sondern es ist ja auch Freiheit. Ich meine, es ist ja zum Beispiel eben, worüber wir gerade reden, dass die Frauen nicht gearbeitet haben. Das war ja durchaus noch zur Wende. Also so im Osten, bei meiner Mutter war es halt total normal. Die hat halt gearbeitet. Und die hat diese Westfrauen, die Hausfrauen waren, hat die verachtet. So, die hat halt, weil halt, die sind abhängig. Die sind nicht frei. Weil die sind davon, wenn der Mann noch eine andere hat, dann haben die halt Pech gehabt. Das ist halt, weil, ja, was willst du machen? Hast ja kein eigenes Einkommen und so. Und das war darum auch, und ich glaube, das ist auch so mit der Emanzipation der Frau und mit dem Feminismus hat das natürlich auch eine Menge zu tun, dieses Unabhängigsein. Und das ist ja auch was, ich will ja auch, dass meine Frau arbeitet, damit sie im Zweifelsfall unabhängig ist von mir. Und ich finde dieses Abhängigkeitsverhältnis, ich finde das ganz furchtbar. In den USA hatten wir das ja, bis zu einem gewissen Grad. Und ja, also insofern ist natürlich auch Arbeit macht, ich wollte jetzt nicht das falsche Zitat bringen, aber so, Arbeit ist halt Arbeit macht frei. Arbeit ist Voraussetzung für Freiheit.
Ja, genau. Und, also, aber nur im Kapitalismus, wo halt sozusagen deine Freiheit sich über das Geld, das du verdienst, generiert. Ne? Und der Punkt ist, was ich sagen will, und das ist halt tatsächlich auch ein interessantes ökonomisches Argument von vielen Feministinnen, die sagen halt, wir betrachten in der Ökonomie immer alle wirtschaftlichen Aktivitäten, die halt eine Transaktion verursachen. Ne? Also eine wirtschaftliche Aktivität ist alles, was eine Transaktion verursacht. Im Grunde genommen. Und das ist das, was das GDP misst und so weiter und so fort. Und das ist das, was die Ökonomen bedenken und betrachten. Und auch Marx, ne? Und Marx war gar nicht anders. Er hat halt einfach gesagt, irgendwie, der Arbeiter kriegt halt durch den Lohn genug Geld, um seine eigene Arbeitskraft zu reproduzieren. Ja? Aber was heißt reproduzieren? Marx hat natürlich aus seiner Zeit heraus natürlich auch relativ naheliegend den Arbeiter immer als Mann gedacht, ja, und da war der Mann, der halt in der Fabrik hingegangen ist und da malocht hat, ja, und der kam dann aber nach Hause und wie sah die Reproduktion dann aus, ja, da war dann zu Hause war dann die Frau, ja, die hat dann halt den Haushalt geschmissen, die hat dann den Mann versorgt, die hat dem was zu essen gemacht, die hat sich halt um ihn gekümmert, die hat halt die Kinder versorgt. Und dann, damit der Mann halt am nächsten Tag wieder zur Arbeit gehen konnte. Und aber dieser Teil, der wird dann halt sozusagen bei Marx auch, ne, aber auch bei allen Ökonomen heutzutage so, wird halt sozusagen so, das ist die Sphäre der Reproduktion. Ja. Und das wird dann aber auch nicht weiter betrachtet. Ja. Und das ist auch kein, das wird auch nicht als ökonomischer Faktor betrachtet und als ökonomischer Betracht und so weiter und so fort. Wir sehen aber natürlich, dass er ab einer bestimmten Einkommensschicht ist es ja relativ normal, dass du dir dann anfängst, irgendwelche Haushaltshilfen zu holen. Ne? Sei es irgendwie eine Putzkraft, sei es halt irgendwie, dann wenn du, sag ich mal, ein größeres Vermögen hast, dann fängst du dir an, irgendwie, keine Ahnung, dir halt richtig Personal zu besorgen. Mhm. Ja? Das heißt mit anderen Worten, auf einmal wird die Carework, die halt vorher sozusagen als unökonomisch gilt, plötzlich wird an die eine Transaktion dran geheftet und plötzlich hat sie einen Preis. Und plötzlich ist sie Teil der Ökonomie. Ja, und aber nur weil diese Arbeit, dieselbe Arbeit halt vorher ohne Transaktion verrichtet wird, heißt es ja nicht, dass da keine Wertschöpfung stattfindet. Ja.
Ja.
Aber diese Wertschöpfung, die ist halt nicht messbar. Die taucht halt in keinen Statistiken auf.
Die wäre natürlich schon messbar, aber die wird halt nicht gemessen.
Die wird halt nicht gemessen, genau, weil sie halt nicht in einem Preis festbar ist. Ne? Also, ne, also alle ökonomische Aktivitäten wird in einem Preis gemessen. Mhm. Aber was, aber wie viel kostet das denn jetzt irgendwie das Kind wickeln? Ja, oder wie viel kostet das jetzt einmal den Boden wischen? Ja, also solange es halt sozusagen nicht bezahlt wird, ist es ja auch, ist es halt sozusagen nicht, wird es nicht, ist es nicht in der Metrik des Kapitalismus sozusagen.
Und wird vorhanden. Auch nicht geachtet.
Genau. Und das ist das Interessante. Ich habe jetzt gerade auch wieder einen Podcast gehört mit dem, wie heißt denn der nochmal? Also genau, ein Ezra Klein Podcast mit dem Autor von How to be Anti-Racist.
Okay.
Und der vertritt eine These, Ibrahim X. Kendi heißt er, glaube ich, ja, genau. How to be an Anti-Racist. Und der vertritt eine interessante These. Und zwar sagt der, dass der Rassismus in den USA, also bezieht sich natürlich in erster Linie auf die USA, dass der nicht in den Menschen steckt, sondern in den Strukturen, in den Gesetzen. Mhm. Und nicht in einer expliziten Form im Sinne von irgendwie Schwarze dürfen dies nicht und das nicht, also nicht diese alte Jim Crow-Leier, ja, aber diese Gesetze haben ja, und das ist ja, glaube ich, auch durchaus unstrittig, haben rassistische Effekte, ne? Also nimm Voting Rights oder nimm zum Beispiel den War on Drugs oder so solche Sachen, ne? Irgendwie, wo dann halt viele Schwarze eingesperrt worden sind wegen Marihuana-Besitz, ja. Das heißt also, es gibt so rassistische Gesetzgebung, ja. Mhm. Und der sozioökonomische Status der Schwarzen hängt eben, das ist vielleicht auch noch relativ unstrittig, auch an diesen Gesetzen, ja, und hängt an diesen Gesetzen. Und das heißt, er sagt halt, also beziehungsweise der bisherige Approach war, also gegen Rassismus war halt immer sozusagen, wir müssen erst das Denken ändern, ja. Mhm. Also sozusagen, dass Schwarze irgendwie weniger wert sind als Weiße, ja, das sozusagen als rassistisches Trop, ja, das müssen wir ändern und dann finden wir schon auch die richtigen Gesetze, um etc. Er sagt, nein, das ist andersrum. Wir müssen erst die Gesetze ändern und dann werden sich die Köpfe ändern, dann wird sich das, die Wahrnehmung ändern der Menschen, mhm, von Schwarzen. Und das ist interessant, weil ich glaube, der hat einen Punkt, ne? Es gibt ja zum Beispiel, ja, nimm mal die Schwulenbewegung. Noch in den 90er Jahren konnten Politiker, und zwar fast aller Parteien, ja, konnten homophobe Dinge sagen im TV, die konnten Schwule abwerten, die konnten Schwule noch in den 1990ern, ja, waren halt eine offen und allgemein anerkannt minderwertige Klasse von Menschen. Mhm. Und dann kam auf einmal die Gleichstellung, zum Beispiel in den USA oder aber auch dann später in den USA, in Deutschland, also ich glaube Ende der 90er, ne, kamen dann, glaube ich, irgendwie Gleichstellungsgesetze, Ehe für alle und dies und jenes, ne?
Ehe für alle,
aber, nee, später, Ehe für alle ist ja gerade erst ganz frisch, ja, ne? Aber es gab auf jeden Fall, genau, Aufhebung von schwulen Gesetzen, also so schwulen Paragraphen, ne? Also
Diskriminierung das auf jeden
kam,
Fall.
Ja. Das kam in den 90ern, ne? Also das halt wirklich Aufhebung von Diskriminierungsparagraphen und so weiter und so fort. Das kam in den 90ern. Und als Resultat davon war es auf einmal total tabu, homophobe Kommentare zu machen. War es plötzlich tabu geworden, also nicht, dass es ausgradiert worden wäre, Homophobie oder sowas, sondern aber im, sag ich mal, politischen Mainstream war es plötzlich tabu geworden, Homosexuelle zu diskriminieren. Das heißt also, das Denken folgte der Gesetzgebung. Hm. Die Gesetzgebung, und das ist nämlich etwas, was, glaube ich, viele Leute nicht so richtig verstehen, ist, dass die Gesetzgebung nicht nur eine Reflexion dessen ist, wie die Gesellschaft denkt, sondern dass sie auch die Vorlage ist für das, was die Gesellschaft denkt. Und das merkst, das hast du zum Beispiel bei Corona ganz stark auch gemerkt, ne? Bei Leuten, die sich jetzt nicht so wie wir vielleicht irgendwie sich tief irgendwie in die Materie reingefuchst haben, irgendwie wie jetzt sich das Virus überträgt und was jetzt irgendwie eine sinnvolle Art und Weise ist, miteinander umzugehen und nicht und so weiter und so fort, ja. Die meisten Leute haben ihre Handlungen und ihr Alltagsleben danach ausgerichtet, was erlaubt war. Mhm. Und was nicht erlaubt war, war dann halt, okay, das ist dann wohl tatsächlich gefährlich, ja. Gesetze shapen ganz entscheidend damit mit, was man als legitimes Verhalten und Denken und so weiter und so fort. Auch ein anderes Beispiel, Rauchen. Ja? Also, weißt du noch, was für ein Megatheater es gab für das Rauchverbot in Kneipen im Vorfeld? Ja. Die alle Leute geglaubt haben, dass jetzt irgendwie Welt untergeht, weil jetzt irgendwie in Kneipen Rauchverbot ist. Und es gab dann auch tatsächlich Studien dazu, die haben halt, also in den USA vor allem, die haben halt Studien gemacht irgendwie im Vorfeld, und selbst die Nichtraucher haben gesagt so, Rauchverbot in Kneipen geht ja gar nicht, ne? Also das ist ja voll die Freiheitseinschränkung, ja. Und nach der Einführung des Rauchverbots waren plötzlich alle fürs Rauchverbot, alle, auch die Raucher. Die Raucher sagten, oh, ist total gut hier, ne, irgendwie so, ich bin zwar selber Raucher, aber so in Kneipen so, Das ist gut, dass hier nicht mehr geraucht wird. So, ja? Also es ist wahnsinnig, wie krass Gesetze sozusagen als faktische, als gesellschaftliche Tatsachen das Weltbild formen. Und genauso ist es mit dem Geld. Es ist nicht so, dass die Leute, die wir als gesellschaftlich wertvoll erachten, viel Geld bekommen, sondern es ist so, dass wir Leute, die viel Geld bekommen, als gesellschaftlich wertvoll erachten.
Ja.
Und deswegen wird Care-Arbeit auch eben abgewertet. Es ist nicht so, dass Care-Arbeit kein Geld verdient, weil sie abgewertet werden, sondern Care-Arbeit wird abgewertet, weil es kein Geld verdient.
Ja, und während Corona haben wir auch gesehen, die systemrelevanten Jobs werden alle scheiße bezahlt.
Ja, genau. Und die systemrelevanten Jobs werden nicht deswegen scheiße bezahlt, weil sie als von der Gesellschaft als unwichtig erachtet werden, sondern sie haben einen sozioökonomischen oder einen sozial schlechten Status, deswegen, weil sie schlecht bezahlt werden. Das heißt also, würdest du auch sogar zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn du die Leute besser bezahlen würdest. Sozusagen, die bessere Bezahlung wäre ihre eigene Rechtfertigung.
Ja, aber das ist natürlich für die jetzt gut verdienen, ist das natürlich scheiße, weil nicht nur würdest du Geld verlieren, sondern auch Status.
Ja, genau. Und das ist das, was ich eigentlich auch sagen will. Ne? Also diese ganze Erzählung vom Markt, ne, und vor allem natürlich auch gerade, was den Arbeitsmarkt angeht. Ja, das ist sozusagen, wir haben ja Angebot und Nachfrage und das Angebot und Nachfrage von Arbeitskräften bestimmt dann halt den Preis und so weiter und so fort. Das ist so ja diese Erzählung, diese neoliberale. Das ist alles Bullshit, ne? Es geht um gesellschaftliche Machtverhältnisse. Es geht einzig und allein um Machtverhältnisse.
Total.
Und wer Geld verdient, der hat halt Macht. Und aber nicht, weil er Geld verdient, sondern das Geldverdienen ist Ausdruck seiner Macht.
Ja, das ist ja, ich meine, jedem, der jemals irgendwo gearbeitet hat, wird aufgefallen sein, dass das Einkommen nicht im Ansatz damit zusammenhängt, wie viel man tatsächlich leistet für diese Firma oder so. Ja. Also das ist halt immer, jemand, der das behauptet, dass man mehr verdient, wenn man mehr leistet, hast du jemals irgendwo, hast du schon gearbeitet in deinem Leben oder redest du jetzt von irgendeiner theoretischen Sache? Weil nein, es ist einfach nicht so. Es ist nicht so, ja, dass wenn man doppelt so viel arbeitet, dass man dann auch doppelt so viel verdient, sondern es ist halt.
Im Gegenteil, wenn ihr mehr Lohn raushandelt bei euren Jobs, ja, dann werdet ihr auch mehr angesehen. Dann braucht ihr weniger arbeiten und werdet trotzdem so angesehen, als würdet ihr mehr arbeiten.
Total. Ja?
Weil es muss ja seinen Grund haben, dass ihr zu viel Geld verdient. Und
ja, ja.
Das liegt an einem Gehirn. Das Gehirn des Menschen ist immer ein nachträglicher Verrationalisierer. Ja, das kann man in allen psychologischen Studien nachweisen, dass halt erst die Handlung kommt, die ist intuitiv oder die ist zufällig oder was weiß ich, ja, und hinterher verrationalisiert das Gehirn, warum es so warum jetzt gerade das so passiert ist oder warum man so gehandelt hat. Ja, also das ist halt, wir funktionieren backwards. Wenn man das einmal verstanden hat, dann weiß man, dass man mindestens 1 Million zum Eintrittsgehalt irgendwie verhandeln muss in seinem nächsten Job. Und dann wird man auch ganz hoch angesehen von der Firma und dann muss man nie wieder was leisten, weil dann denken die sich so, boah, der Max, ey, hast du gesehen, der kriegt 1 Million Euro im Monat. Und was
kann man ja auch nicht wieder feuern.
Der ist nie da. Der ist nie da.
Der muss sehr so in den 3 Minuten, die er kommt, viel arbeiten.
Der ist so produktiv. Mannometer.
Ja, ich weiß nicht, wann hatte ich das irgendwann mal so diese Erfahrung tatsächlich gemacht, wo ich tatsächlich, ich bin ja überhaupt nicht gut im Verhandeln, so bei Jobs. Und irgendwann habe ich das mal gemacht, irgendwann habe ich mal deutlich mehr rausgehandelt, habe halt einfach, also das Angebot war halt ein Witz, was ich gekriegt habe, ich wollte aber für die arbeiten und habe gesagt, sorry, das ist ein Witz, dafür kann ich nicht für euch arbeiten, habe eine okaye Begründung abgegeben, warum das nicht geht und okay, was willst du denn stattdessen? Und dann habe ich gesagt, ja, das und das hätte ich gern, und dann kriegte ich halt, okay. Und da wusste ich, dass ich zu wenig verlangt habe.
Das ist immer dieses dieser bittere Tropfen, genau. wenn einem das,
wenn kein Widerstand das kommt,
Angebot,
dann,
ja, ja, dann
das war dann echt. Also ein Arbeitgeber doch bitte wenigstens so ein bisschen so tun, als ob das jetzt eine schmerzhafte Zahl gewesen wäre. Das ist auch für mein Ego wichtig.
Genau.
Aber nee, so, aha, okay, ja, gut. Ja, tschüss. Doch, sowas? Ah, nee, okay, gut. Ciao.
Ich hatte es heute gerade, es war ganz interessant, ich hatte das Angebot, einen Text zu schreiben für eine Anthologie, die von, das war ganz interessant, das war so ein Buch, das sie rausbringen wollten, aber halt irgendwie mit dem Logo und unter der Schirmherrschaft und irgendwie etc. von so einer Versicherung. Und dann habe ich mir gedacht, oh, alles klar, irgendwie, das ist eine Versicherung, die hat ja Geld, ne? Irgendwie. Und dann habe ich natürlich erstmal gleich nach dem Honorar gefragt. Und dann haben die es rumgedruckst, so, ja, wir können jetzt hier kein richtiges Honorar nennen, weil die meisten Leute, Autoren, die wir haben, die machen das unentgeltlich und das wird sich dann höchstens dann irgendwie Verkaufspauschale, irgendwie kann man sich dann irgendwie vielleicht beteiligen, irgendwie so, weißt du, so eine Anthologie, die verkauft sich halt einen Scheiß, ne, so kannst du vergessen, dass du irgendwelche Geld rauskriegst und so. Und ich so, wenn sie mir eine Summe nennen, dann kann ich eine Entscheidung treffen.
Okay.
Und dann kam dann wieder so, das kann man jetzt nicht so machen, so, und dann natürlich so, kann ich jetzt gar nicht so sagen, so, ja, was würden Sie denn haben wollen? Und ich so, 1500. Und das ist halt echt nicht schlecht für so einen Text, ne? Also, yeah. Ist jetzt nicht irgendwie, das kriegt man auch schon bei einer großen Tageszeitung oder sowas, wenn man mal einen Text schreibt, irgendwie in der Größe, aber ich sag mal so, für so eine Buchanthologie ist das schon gut, ne? So 1500. Okay.
Ja, das ist niemals als erstes die Zahl sagen.
Genau. Also, lasst euch da nicht verarschen. Also lasst euch nicht verarschen. Und vor allem übt.
Es fragt auch nie wieder jemand nach.
Das ist vielleicht so als Freiberufler ist es vielleicht jetzt nicht so gut applizierbar auf viele Leute, die jetzt so im lohnabhängigen Bereich sind, aber übt es dort, wo es euch egal ist. Ne? Also wenn euch jemand einen Job anbietet oder etwas, ja, wo ihr keinen Bock drauf habt, dann sagt nicht nein, sondern dann sagt eine absurd hohe Summe.
Genau, guckt einfach auch zu gucken, was bei, also.
Und das ist okay.
Was geht.
Und wenn die nein sagen, dann ist es okay. Ja, das ist
ja,
okay.
Ja. Du wolltest den Job eh nicht.
Genau. Sascha Lobo hat tatsächlich mal zu mir gesagt, also das ist schon lange her, nenne den Preis immer so, dass ein Drittel der Leute einen Wutanfall kriegt, ein Drittel der Leute sofort auflegt und ein Drittel zahlt.
Okay.
Weil ja, ich meine, der Punkt ist natürlich, du willst ja auch nicht die ganze Zeit arbeiten, du willst dich ja nicht zumüllen mit irgendwelchen Quatsch. Also ich sag mal so, be bold und nimm dir so viel du kannst, weil dir wird es niemand danken, wenn du wenig Geld nimmst. Niemand wird es dir danken. Dein gesellschaftlicher Status wird sinken. Leute werden sich, das ist das typische Beispiel, ja.
Das ist auch, Leute, mit denen kann man es ja machen.
Ich mache ab und zu auch mal Sachen pro bono, ne? Also wo ich für Geld oder für fast kein Geld oder wie auch immer oder für Eigenkosten oder was weiß ich irgendwelche Sachen machen. Keine Ahnung, weil mir das Projekt gefällt, weil es eine Community ist oder was weiß ich so.
Man wird kein Dorf besser behandelt, oder?
Man wird nicht nur nicht besser behandelt, man wird wie ein der letzte Dreck behandelt, ja. Absprachen werden nicht eingehalten, dies, das und so weiter und so fort. Es ist ein einziges Scheiß, es ist ein es ist grauenhaft und ich frage und ich ärgere mich im nächsten Jahr immer, dass sowas zugesagt zu haben, ja. Wenn du viel Geld verhandelst, dann wirst du auch gut behandelt, ja. Also es ist nicht so, dass du sozusagen jetzt in deren Schuld stehst, weil du viel Geld nimmst. Nein, im Gegenteil. Die werden dich behandeln wie ein rohes Ei.
Die geben ja schließlich viel Geld für dich aus.
Ja, genau. Weil die haben ja wahnsinnig viel Geld für dich ausgegeben. Ja, du bist eine Investition. Du bist nicht mehr irgendein Typ, so den sie jetzt mal gefragt haben, der jetzt irgendwie zugesagt hat, sondern du bist eine fucking Investition. Und als so eine Investition passen die auf dich auf. Ja,
das ist echt, also das ist, ich wie gesagt, ich bin nicht gut im Verhandeln und ich habe zum Beispiel, ich verhandle, also zum einen glaube ich auch üben, man sollte verhandeln üben, wo es um was geht, weil dann, gerade wenn es ums Nichts geht, einfach um halt rauszukriegen, idealerweise wenn man das tatsächlich, wenn man das Produkt gar nicht will.
Und verhandeln üben heißt übrigens dreist sein üben.
Genau, und halt gucken, wie weit man gehen kann, um dann halt in den Situationen, wo es dann wichtig ist, um dann eine gewisse Übung zu haben. Weil das ist dann halt, ja, ich verhandle nicht gerne, weil es auch irgendwie habe ich denn nötig, jetzt zu verhandeln oder sowas? Nee, habe ich eigentlich nicht. Geht doch, alles ist doch, wir sind doch alle nette Menschen und sowas. Und dann halt in den Situationen, wo es dann relevant wäre, dann kann ich es dann halt nicht. Und wo es dann auch echt um Kohle geht. Und ja, das ist das eine. Das andere, mir hat mal jemand erzählt, der hatte eine Firma und der meinte, naja, er hat so ein paar Leute, die sitzen alle paar Monate sitzen in deinem Büro und sagen, guck mal, jetzt habe ich das und das für die Firma gemacht und ich habe doch hier super Arbeit geleistet, kriege ich nicht ein bisschen mehr Gehalt? Und die gehen nicht wieder aus deinem Büro raus, bis du denen mehr Gehalt gibst. Und dann gibst du dem halt am Ende ein bisschen mehr Gehalt.
So einfach ist das.
Und wenn die
das, den Leuten nur auf den Sack gehen.
Und wenn du das 10-mal gemacht hast, verdienst du halt 20% mehr als der ganze Rest.
Ja.
Und das ist, und vor allen Dingen, wenn du dann zum nächsten Job gehst, wenn du wieder den Arbeitgeber wechselst und die machen dir ein Angebot, dann sagen die, aber sorry, im Augenblick verdiene ich das und das. Und dann nimmst du das mit, obwohl du es nicht wert bist. Obwohl du nicht mehr wert bist als der ganze Rest. Einfach so dieses, das ist ja sowieso, das ist ja auch wenn, so wie Leute mit ihrem Einstiegsgehalt, so das ist ja dann so die Erwartungshaltung. Das ist halt so, dass Leute, die mit einem hohen Gehalt anfangen, die einfach Glück hatten, vielleicht, weil es zum Beispiel, also das ist zum Beispiel wohl in Krisenzeiten ist das wohl so. Ich habe halt so zum falschen Zeitpunkt mit IT-Jobs angefangen, aber halt Leute, die nach mir gekommen sind, also ich habe zu einem Zeitpunkt angefangen, als die Gehälter relativ niedrig waren, weil es war halt nach der Dotcom-Krise, Jobs waren rar gesät. Dann irgendwann ein paar Jahre später gab es dann relativ viele Jobs, dann haben die Leute angefangen, haben ihren ersten Job gemacht, haben vom ersten Tag an deutlich mehr verdient und das nehmen die dann auch ihr ganzes Leben lang mit. Ja. Also es ist dann nicht so, dass das dann irgendwann sich wieder angleicht oder sowas. Nö, das ist dann halt, die sind dann halt von Anfang an gewohnt, mehr zu verdienen und die verdienen dann halt bis ans Ende aller Zeiten ein bisschen mehr. Und warum auch nicht? Also klar, warum sollten sie auch sagen, oh, der verdient weniger als ich, dann werde ich wahrscheinlich auch mal ein bisschen zurückgehen oder sowas. Aber ja, ist halt, tja, Geld. Arbeitet weniger.
Ja. Ja,
das ist
interessant. Ne? Also ich glaube, man muss dann, ich glaube, man muss an dieser Stelle auch mal sagen, das ist nicht gut. Ne? Also dass die Wirtschaft und dass das System Kapitalismus so funktioniert, ist nicht gut. Ja, nee. Es wäre gut, wenn es zum Beispiel zumindest so innerhalb von Firmenhierarchien oder innerhalb von Firmen irgendwie für die gleiche Arbeit das gleiche Geld gibt. Ne? Es wäre irgendwie gut. Also ich fände das irgendwie gut. Ja, und dann einfach.
Ja, verdienst ja auch nichts. Kein Wunder, dass du es gut findest.
Dann wäre das auch einfach mal geregelt. Ja? Und dann würde dann auch einfach nicht mehr irgendwie so. Auf der anderen Seite würden dann wahrscheinlich, würde dieser Durchschnittsgehalt oder dieser Festgehalt, das würde dann wahrscheinlich dann auch einfach statisch bleiben und dann würde das nicht sich weiter fortsetzen, wenn dann nicht dieser Druck kommt durch diese ständige Verhandlung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ich glaube, den Kapitalismus zu dismanteln und zu analysieren, und ich finde, Marx hat das ja auch schon eigentlich richtig gemacht, ist halt wirklich diese Machtstrukturen offen zu legen und zu zeigen, diese ganze Ideologie. Und da ist dann Marx wieder, finde ich, auch komplett, finde ich, auch wieder eine Ideologie erlegen, ne, wo er dann halt sagt, irgendwie der ganze Wohlstand und die, sozusagen die ganze Wertschöpfung, die liegt irgendwie in der Arbeit, ja. Mhm. Denn das, was er Tauschwert nennt, ne, also das, was dann halt tatsächlich bezahlt wird für eine Tätigkeit, eine Arbeit, ein Produkt, das ist eben nicht äquivalent zu der Arbeit, die man reingesteckt hat. Es ist eben nicht keine Leistungsschau, ja, sondern es ist nicht gekoppelt an dem, was geleistet wurde, sondern es ist eben eine Reflexion von Macht. Es ist eine Reflexion von, ich bin an der Stelle, dass ich das verlangen kann. Ich bin in der Position, dass ich das verlangen kann. Und das ist im Endeffekt auch das, was ich sozusagen in meinem Buch, und jetzt bin ich dann doch mal im Plagen von meinem Buch.
Juhu!
Was ich eigentlich im Buch auch versucht habe zu zeigen, ist, ich sag mal so, die grundlegende Theorie des Buches, das unter dem Buch liegt, die dort auch angesprochen wird, aber die jetzt, die dort aber eigentlich noch viel grundlegender ist als die Plattformtheorie selbst, ja, ist halt die Theorie der marktfähigen Verfügungsgewalt. Ja? Also du musst, um für irgendetwas Geld zu verlangen, musst du in der Lage sein, gleichzeitig etwas anzubieten und es vorzuenthalten. Also du musst halt jemanden sagen, hier ist X, aber du kriegst X nicht. Außer du machst das. Das ist halt sozusagen für den Zugang zu einer bestimmten Sache eine Bedingung stellen zu können. Und diese Bedingung kann eine Transaktion sein, die kann aber auch alles andere sein. Ja? Mhm. Das ist das, was ich nenne marktfähige Verfügungsgewalt. Und ich glaube, ich habe mit diesem Begriff marktfähige Verfügungsgewalt etwas, das über Kapitalismus hinaus eine Form von ökonomischer Transaktionserzählung ist oder eine Theorie der ökonomischen Transaktion. Ja? Weil du kannst es sozusagen zurückverfolgen. Interessanterweise, ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen, Against the Grain, das ist auch ein interessantes Buch, das behandelt die Ursprünge der ersten Zivilisation überhaupt, ne? Also so Mesopotamien und sagt halt, dass diese Zivilisationen vor allem dadurch entstanden sind, dass bestimmte Formen von Getreide beziehungsweise anderen Dingen angebaut worden sind, die sich besonders gut versteuern lassen. Ne? Also zum Beispiel Weizen, ja, irgendwie, du hast halt sozusagen diese Körner, yeah, die werden einmal im Jahr abgeerntet, dann hast du sozusagen so einen Haufen davon und dann kannst du halt einfach hingehen und dann wiegst du einfach ein Zehntel davon ab und sagst, das ist dann
nimmst du es mit
Steuern. Ja,
yeah.
So, und er zeigt eigentlich relativ gut so in seiner prähistorischen Analyse, dass eigentlich keine andere gute Erklärung für Zivilisation gibt, weil im Endeffekt Zivilisation total scheiße war. für den Menschen. Ne? Also Sesshaftigkeit und diese ganze Scheiße mit Landwirtschaft, das war ein voller Rückschritt. Ne? Also vorher hatten die Menschen halt eine wahnsinnig vielfältige Diät, die hatten halt Beeren, die hatten halt Fleisch, die hatten alle möglichen Dinge so, ja, und auf einmal mussten sie alle Körner fressen. Ja? es war scheiße, ja. Also, und du warst dann plötzlich auch total abhängig von den Saisons und dem Wetter und so weiter und so fort. Und du warst nicht mehr nur mobil, du konntest nicht einfach weggehen, wenn irgendwo deine Nahrungsquellen versiegt sind, sondern du warst irgendwie stationär, du warst irgendwie festgefahren. Und vor allem plötzlich war die Gesellschaft nicht mehr egalitär, sondern die war halt dann plötzlich hierarchisch, ne? Irgendwie in den Zivilisationen. Plötzlich gab es so eine Ruler-Class und so eine Peasant-Class, die dann halt irgendwie die Ruler-Class irgendwie für versorgt hat und so. Und das kam halt eigentlich alles erst mit der Zivilisation, und er sagt halt irgendwie so, die Zivilisation ist eigentlich Dreck, das ist einfach scheiße. Und eigentlich wollte niemand in der Zivilisation leben, ja. Und eine seiner These ist halt, alle frühen Zivilisationen hatten Stadtmauern. Und diese Stadtmauern waren in erster Linie, wurden immer so betrachtet, so als so eine Abstimmung nach außen. Und das stimmt auch, ne? Aber das will er gar nicht in Verabrede stellen. Aber es war auch eine Möglichkeit, die Leute drin zu halten.
Okay.
Also, und das ist interessant. Also er analysiert das halt irgendwie alles sehr, sehr detailliert zu Tode, wie das eigentlich das Leben in der Stadt eigentlich scheiße war, dass das alles, die meisten waren Sklaven oder irgendwie untere Leute. Es gab halt eine sehr hierarchisierte Gesellschaft und den meisten ging es total scheiße, nur den Obersten ging es gut und so. Und dann verglich er das halt mit den Leuten, die halt natürlich außerhalb der Zivilisation waren, was die meisten Leute zu der Zeit natürlich waren. Die meisten Leute waren halt außerhalb der Zivilisation. Das waren halt entweder halt irgendwelche Nomadenvölker, mhm, oder das waren die sogenannten Barbaren. Also seit es Schrift gibt, gibt es natürlich Aufzeichnungen über die Barbaren. Und die Barbaren, yeah, sind böse. Die Barbaren sind diejenigen, die kommen immer her, die überwinden die Stadtmauern und die machen irgendwie alles platt und die nehmen dein ganzes Getreide und so weiter und so fort und plündern alles und es ist alles böse. Barbaren sind böse. Böse Barbaren. So, nun hatten die Barbaren keine Schrift, aber die Zivilisation.
Ja, yeah,
das heißt also mit anderen Worten, wir haben ein gewisses biasedes Datenset. Ja?
Wer schreibt, der bleibt.
Genau, wer schreibt, der bleibt. Und das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die, dass er sagt, die Zeit der Zivilisation war die große Zeit der Barbaren. Denn die Barbaren wurden eigentlich erst durch die Zivilisation erschaffen. Ja? Die Barbaren waren Nomaden, die irgendwann gemerkt haben, das Jagen und Sammeln, das ist nett, ne? Aber es ist doch viel geiler, diese Zivilisation da zu raiden. Ist doch viel einfacher, ja? Wir gehen da hin, nur mal platt, nehmen alles, was sie haben, zack, irgendwie so, kann man geil von leben, oder? Ja, und er meint aber, dass, und da gibt es auch viele Aufzeichnungen darüber, der Punkt ist natürlich, dass die Barbaren nicht dabei blieben, die Zivilisation zu raiden, sondern die haben halt irgendwann gesagt, so, Zivilisation raiden ist ja auch irgendwie ein bisschen anstrengend, ne? Da muss man irgendwie mal die ganze Zeit kämpfen, irgendwelche Mauern überwinden und so weiter und so fort.
Bleiben wir doch einfach hier.
Nee, die haben einfach gesagt, wir gehen mal zu der Zivilisation hin und sagen, pass mal auf, wie viel gebt ihr uns eigentlich freiwillig, wenn wir euch nicht über die Mauer klettern. wenn wir nicht raiden, ja. Das heißt also sozusagen Schutzgeld, ja. Also das Schutzgeld. Yeah. Und das ist ja dann auch etwas, was dann halt irgendwann den Namen Tribut bekommt, ne, im Römischen Reich. Da gibt es ja sozusagen Tribut. Also das Römische, mhm, Reich hat ja eine gewisse Ausdehnung gehabt. Und alles, was nicht im Römischen Reich war, aber angrenzend am Römischen Reich, hat halt Tribut gezahlt. Warum haben die Tribut gezahlt? Weil sie sonst Teil des Römischen Reichs geworden wären, ja.
Und dann wäre es ihnen noch schlechter gegangen.
Was schlecht gegangen? Auf jeden Fall, darüber kann man streiten, glaube ich. Ne? Die Römer würden sagen, nein, Quatsch, das würde nicht schlechter gegangen. Das ist Teil des Römischen Reichs. So cool, wird das Teil von uns sein.
Wo ich da keinen Tribut mehr zollen.
Aber auf jeden Fall, Tribut bedeutet halt sozusagen Schutzgeld. Das ist nichts anderes als Schutzgeld. Ja?
Yeah.
Und da haben wir eigentlich die Transaktion, da haben wir die marktfähige Verfügungsgewalt. Ja? Da haben wir jemanden, der in einer Machtposition ist, die haben einfach militärische Möglichkeiten, ja, irgendwie der Stadtmauern zu überwinden oder was weiß ich. Und dann haben wir halt die anderen Leute, die dann halt für diese Möglichkeit Geld bezahlen, damit sie nicht eintritt. Ja. Und das heißt, wir haben diese marktfähige Verfügungsgewalt in einer vorkapitalistischen Art und Weise, ja, im Tribut. Und dann kann man sich von dort aus halt relativ schnell denken, wie das halt weitergeht. Ja, also wir haben halt irgendwie ein bestimmtes Land und das wird beherrscht von bestimmten Leuten, die irgendwie besonders mächtig sind, irgendwie Waffen haben und irgendwie eine Armee oder was weiß ich. Und dann wollen Leute dort irgendwie was machen und dann müssen die halt irgendwie Tribut bezahlen. Gut, okay. Und dann wird aus der Tribut irgendwann eine Pacht, dann wird dann irgendwann vielleicht eine Landreform gemacht, irgendwie dann hat jeder irgendwie sein eigenes Land, ja, dann wird das Eigentum erfunden, ne, es gibt diese Legende von Romulus und Remus als das ist ja so die Legende der Erschaffung Roms. Die beiden werden ja von Wölfen aufgezogen und dann erschlagen sie den vorhandenen König dort irgendwie und dann sagen sie, wir teilen jetzt das Land auf unter unseren Mitstreitern und Romulus sagt, ich mache jetzt diese Parzellen und jeder kriegt halt irgendwie so ein Stück davon, ne? Jeder kriegt so eine Parzelle von diesem Land und dann kommt halt Remus und springt halt irgendwie so über die Grenzen der Parzelle und sagt, ah, ist ja witzig, guck mal, du hast da eine Grenze gemacht, aber die interessiert mich alle gar nicht, so ich spring da mal einfach rüber. Und daraufhin erschlägt Romulus dann Remus, das ist ja so die Legende, und damit erschafft er eigentlich das Eigentumsregime, ja, sagt halt, okay, wir haben hier eine Instanz, das ist der Staat, eine Gewalt, ja, die über allem steht, ja, die halt Eigentumsrechte garantiert und die halt mit Gewalt Eigentumsrechte durchsetzt. Und dann haben wir plötzlich sozusagen so ein Vehikel, ein abstraktes Konstrukt, nämlich das Eigentum, das halt ja nichts Natürliches, sondern so ein Rechtstitel, so ein Konstrukt, das nur existiert, weil es eine Gewalt gibt, die sie durchsetzt. Und dann haben wir plötzlich, dann hat plötzlich dann der einzelne Eigentümer einer Parzelle hat dann eben die marktfähige Verfügungsgewalt über diese Sache, nicht qua seiner eigenen Macht und seiner eigenen militärischen Macht, sondern eben qua dieses Rechtstitels. Mhm. Weil dann eben der Staat kommt und dann den anderen totschlägt, wenn er den Rechtstitel angreift. So. Und das ist Eigentum. Und das ist sozusagen die Grundlage dann auch des Kapitalismus, die wir heute haben. Und das heißt also mit anderen Worten, Eigentum als dieses Regime von, ist eigentlich nur eins von vielen möglichen Regimen der marktfähigen Verfügungsgewalt. Das ist so meine These, ja. Eigentum ist nur ein spezifischer Fall der marktfähigen Verfügungsgewalt. Und dann kommen die Plattformen, und das ist dann sozusagen, wo meine Theorie reinkommt, ja, die wiederum eine neue Form von marktfähiger Verfügungsgewalt, ein neues Regime von marktfähiger Verfügungsgewalt etabliert, indem sie die Leute
den Bogen geschlossen von Mesopotamien bis zur Plattform.
Ja, genau. Aber darauf basiert meine Theorie. Das ist sozusagen die Theorie unter meiner Theorie.
Ah, cool.
Dass halt die Plattform jetzt wieder eine neue Spielart marktfähiger Verfügungsgewalt reinbringt, denn die Plattform hat ja gar kein Eigentum an dem, was sie verkauft.
Ja. Yeah.
Sie verkauft unsere Eyeballs, ja, unsere Aufmerksamkeit für Werbung. Ja, sie verkaufen den Zugang zu Kundschaften. Also zum Beispiel, wenn du ein Uber-Fahrer bist, dann gibst du halt einen bestimmten Prozentsatz an Uber für jede Fahrt, die vermittelt wird. Ja, irgendwie. Das heißt also, Uber verkauft dir seine eigenen Kunden. Ja, und so weiter und so fort. Also das heißt also, Plattformen verkaufen Zugang. Zugang zu anderen Kunden, anderen Eyeballs, anderen Netzwerken, anderen Ökosystemen und so weiter und so fort. Also Dinge, an die überhaupt kein Eigentumsbegriff untouchbar ist. Ja, also Plattformen schaffen
was es. Was ja auch nicht mal probieren, was sie auch gar nicht interessiert.
Was sie auch gar nicht interessiert, genau. Was sie auch gar nicht brauchen. Sie brauchen kein Eigentum. Warum brauchen sie kein Eigentum? Weil sie selber die, ich nenne das ja Means of Connections haben. Ne, also ne, der Kapitalist hatte Means of Production, also die Eigentum, den Eigentum und vor allem die Kontrolle der Produktionsmittel. Und was die Plattformen haben, sind Means of Connection, also die Mittel der Verbindung. Und als Kontrollinfrastrukturen dieser Verbindungen können sie diese Verbindungen dann wiederum zu einem Produkt machen, können sie wieder verkaufen. Und zwar völlig ohne, dass sie über diesen Eigentumstitel gehen müssen. Und das ist das eigentlich Spannende und das ist die eigentliche wesentliche These hinter dem Buch, die ich in einem, sag ich mal, ganz anderen, sehr, sehr langen Vorspiel versuche herzuleiten. Aber ich habe das jetzt mal einfach mal so sozusagen his Kultur ist
gespoilert.
Genau. Und weil es einfach gerade passte. So.
Ja.
Sorry, jetzt habe ich ganz lang geredet.
Ja, ich finde ja so diese so, wenn man irgendwie versteht, warum Menschen so handeln, wie sie handeln. Das ist ja die sind so und die sind so und darum handeln die unterschiedlich. Das finde ich immer doof, sondern es ist ja meistens so, dass es irgendwelche Gründe hat. Eben während du das erzähltest von den Barbaren und sowas, fielen mir die Piraten ein. Und jetzt gibt ja immer so dieses Klischee, dass auf dem Piratenschiff ist alles total demokratisch und die haben und jeder hat ein Mitspracherecht und der Kapitän ist ganz nett zu allen und es geht immer allen gut und alle haben relativ viel Kohle. Wohingegen,
habe ich bei Pirates of the Caribbean gesehen.
Wohingegen, wenn du halt auf den Navy-Schiffen bist, auf den Handelsschiffen und den Armeeschiffen, dann der jeweiligen Könige, da herrscht ein strenges Regime und da wirst du ausgepeitscht und schlecht behandelt und schlecht bezahlt und alles ist scheiße. Und das stimmt auch. Das war tatsächlich so. Und zwar der Grund dafür ist halt, dass so ein Piratenschiff, da ist halt der Captain und der ist halt so, nur so lange Captain, wie seine Piraten ihn Captain sein lassen. Darum muss der halt halbwegs nett zu allen sein. Wohingegen auf so einem Navy-Schiff, da sitzt du dann halt drauf und da bist du Captain, weil dich halt dein König zu dem Captain gemacht hat. Und
alle anderen, die sich dagegen machen, sind halt Meuterer und werden, ich meine, Meuterei auf der Bounty, muss man sich nur einmal durchlesen, das Buch, das sagt eigentlich alles.
Und ein Teil des Gewinns, den die machen, muss halt auch noch, oder ein Großteil muss sogar noch an das Königreich abgetreten werden. Und wenn du halt, und was ist die Bestrafung, wenn du dich deinem Captain widersetzt, dann schickt halt der König seine Flotte vorbei und jagt dich bis ans Ende der Welt. Und darum hast du halt diese komplett unterschiedlichen Spielwiesen, wie diese doch eigentlich relativ ähnlichen Schiffe sich verhalten. Und so eine Geschichten finde ich immer super spannend. Und bei den Piraten war das nämlich genau das Gleiche, dass man behauptet immer, dass sie sofort angegriffen hätten. Aber eigentlich waren sie auch nur im Wesentlichen damit beschäftigt, sehr, sehr gefährlich auszusehen und zu hoffen, dass wir schon was kriegen, ohne dafür kämpfen zu müssen, weil auch für sie bestand ja die Gefahr, dass sie sich verletzen oder sterben. Und ist man ja auch nicht scharf drauf. Also eigentlich will man ja nur sehr, sehr gefährlich aussehen.
Und hoffen, man ist erstmal in Verhandlungen getreten und hat gesagt so, sag mal, hier, ne, bevor wir euch platt machen, was gibt ihr uns denn freiwillig?
Genau. Ja, klar. Und dann war die Hoffnung halt groß, dass sie auf der anderen Seite sagen, ist ja nicht mein Gold hier, das gehört ja dem König, mir doch wurscht, soll ich jetzt hier mein Leben opfern? Ja, hier, nimm doch. Und behandelt uns nicht allzu scheiße. so lief das dann wohl.
Und dann muss man natürlich sagen, dass halt die Piraten auch eine sehr, sehr durchregulierte Sache waren, weil ich meine, die haben ja nicht einfach nur auf eigene Faust Leute abkassiert, sondern die hatten ja auch Freibriefe. Die hatten ja diese Kaperbriefe.
Genau, das gibt's dann halt auch.
Verschiedenen Königen, ne?
Dass sie von irgendwelchen Königinnen die Erlaubnis explizit hatten, irgendjemanden.
Genau, und das sicherte ihnen sozusagen die Verfolgung von einem bestimmten König und teilweise sogar den Schutz von bestimmten Flotten, sozusagen Regierungsflotten. Und sozusagen hatten dann die Erlaubnis, die anderen Flotten dann anzugreifen und zu plündern und so weiter und so fort. Ne? Also das ist dann, die wurden dann natürlich auch dann schnell zum Spielball von den Großmächten. Das
muss natürlich man dazu sagen.
So, ja. Aber es ist natürlich echt spannend. Also und ich glaube, das ist halt so eine allgemeine Impfung, die wir glaube ich allen Leuten mitgeben können, ist halt einfach: Lasst euch nicht bullshitten, nicht mit Markt und den ganzen Quatsch und so weiter und so fort, Ehre, dies, das und so weiter und so fort, sondern schaut auf die Machtverhältnisse, ja, und die Machtverhältnisse reflektieren das, was passiert. Und ich glaube, gerade der Liberalismus, ne, und im Endeffekt damit auch die Aufklärung, hat halt viel dafür getan, die Machtverhältnisse zu verschleiern, hinter eben genau solchen Begriffen wie und abstrakten Konzepten wie den Markt und solche Sachen, ja, irgendwie. Dann sozusagen so das als so eine gerechte, natürliche Ordnung darzustellen.
Genau. Und dann halt eine gute Geschichte dazu erzählen, warum das ja schon alles seine Richtigkeit hat.
Und dann noch ein Buchtipp dazu, also zu Kapitalismus, weil Kapitalismus wird ja immer ganz gerne von den meisten Menschen als ja, so ist halt die Welt, ne? Das ist halt irgendwie so, das war halt irgendwie so, der Kapitalismus, also im Gegensatz zum Kommunismus oder Sozialismus oder wie auch immer, ja, der halt irgendwie eingeführt wird, wo es dann so eine Geschichte gibt, irgendwie Marx, Lenin, Stalin, was weiß ich, ne, irgendwie, Engels. Die halt irgendwie so den Kommunismus einführen und mal so, denken wir mal so, der Kapitalismus wurde nie eigentlich eingeführt, sondern der ist irgendwie so entstanden und der ist
das
irgendwie
ist die
so
natürliche Lauf der
passiert,
Dinge.
War der natürliche Lauf der Dinge und so. Um diesen Zahn zu ziehen, gibt es halt einen Klassiker, den man empfehlen kann, Karl Polanyi, The Great Transformation, ein Buch über, ja, im Endeffekt die Einführung des Kapitalismus, ist jetzt auch schon ganz schön alt, ich glaube, das war so 1950 oder so, um die Zeit herum, 1950 geschrieben, und Karl Polanyi zeigt am Beispiel von England, wie tatsächlich ganz, ganz konkrete Policy-Schritte Schritt für Schritt eingeführt worden sind, um, und das ist interessanterweise spricht Karl Polanyi gar nicht groß vom Kapitalismus, das ist gar nicht so sein Begriff, sondern er spricht auch tatsächlich von der Marktgesellschaft. Auch nicht von der Marktwirtschaft, sondern von der Marktgesellschaft, ne? Also wie die Marktgesellschaft eingeführt wurde. Und er zeigt halt wirklich ins Detail, welche Strukturen an welchen konkreten Gesetzgebungen wie existierten und wie sie umgewandelt worden sind und geändert worden sind, um genau das herzustellen, was wir Kapitalismus nennen. Und das Interessante ist, dass er sagt irgendwie, das ist also was wir heutzutage Markt nennen. Ne? Ein einfältiger Mensch würde jetzt sagen, ein Markt gab es ja schon immer. Ne? Es gab ja schon immer in jedem Ort, damals im Mittelalter gab es schon immer einen Marktplatz. Da waren Stände und da ging man hin und da konnte man Sachen kaufen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich irgendwie so die naheliegende Überlegung, ist dann dazu sagen, ja, daraus ist dann halt so auch dieser nationale Markt gekommen. Also so der größere Markt ist dann sozusagen aus diesen Marktplätzen so heraus entstanden und so weiter. Das ist aber Quatsch. Er zeigt ziemlich genau, dass es eben nicht der Fall war. Also die Marktplätze, die lokalen Marktplätze und die Entstehung des Marktes hatten nichts miteinander zu tun. Eine andere These wäre zu sagen, okay, es gab halt schon immer Handel. Ne? Also Handel zwischen den verschiedenen Ländern, ne, irgendwie so, keine Ahnung, Marco Polo irgendwie fährt nach Indien und so weiter, holt da Stoffe und Gewürze und was weiß ich so, und daraus ist dann so der Markt entstanden. Das ist auch Quatsch. Der Markt ist entstanden als ein nationales Projekt. Man muss sagen, also ich glaube, mit Karl Polanyi kann man ziemlich gut sagen, dass halt tatsächlich sozusagen die Form, die Entstehung des Nationalstaates in Form von einer homogenisierten gesetzlichen Grundlage, die geschaffen wird, ja, und die Entstehung des Marktes dasselbe ist. Im Endeffekt ist es sozusagen die Schaffung, sorry, dass ich es wieder anbringe, aber die Schaffung einer Plattform in Form von sozusagen Homogenisierung von Schnittstellen, ne, aka Gesetzen, auf einer, sozusagen in einem Territorium, die dann eben dazu auch ganz, ganz dezidiert dazu da sind, sozusagen einen nationalen Markt zu kreieren. Und das geschieht ganz explizit mit sehr, sehr vielen Reformen bezogen auf Land und auf Arbeit. Und das geschieht eben genau, indem bestimmte regionale Gesetzgebung, die dann eben damals natürlich voll in diesen kleinteiligen Fürstentümern und so weiter und so fort, aber doch irgendwie auch viel so gar nicht kodifiziert, sondern so Gewohnheitsgesetzgebung angeht, die zum Beispiel dann halt die jeweiligen Fürstentümer verantwortlich machen für die Leute, die in ihren Landkreisen leben, dass die irgendwie überleben und so weiter. So, da gab es schon so eine Art sozialstaatliche Strukturen, gab es schon im Mittelalter. Ne? Also gab es schon immer die halt sozusagen aus so einem Traditionsrecht heraus, dass halt der Landesfürst irgendwie für seine Leute sorgt irgendwie, ne? Und auch die Armen irgendwie durchfüttert und was weiß ich so. Das war einfach auch so eine Art von religiöser Ehrenkodex und so. Ne? Es war irgendwie auch so Gewohnheitsrecht und so. Und das musste alles abgeschafft werden. Das musste alles wegreguliert werden. Das wurde alles wirklich weggemacht. Und zwar warum? Damit man die Leute für den allgemeinen Arbeitsmarkt überhaupt sozusagen dass man die reinzwingt in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Dass man sie zwingt, dahin zu gehen, wo die Arbeit ist. Und auch jede Arbeit anzunehmen, die ihnen irgendwie zu einem bestimmten Lohn angeboten wird.
Okay.
Und so weiter und so fort, ja. Also es gibt ganz, ganz viele Reformen, die wirklich zu der Zeit angestoßen worden sind im 18. und 19. Jahrhundert, die halt genau sozusagen wirklich dezidiert so einen Markt kreieren wollten. Arbeitsmarkt, ein Immobilienmarkt, also beziehungsweise ein Grundstücksmarkt.
Damit die Leute erstmal jeden Drecksjob machen, muss es ihnen erstmal richtig dreckig gehen.
Genau. Und ein Teil davon, das ist ja auch relativ bekannt, das hat schon Marx analysiert, war halt eine Auflösung der Commons. Ne? Also gerade in England war es ja auch ganz üblich, dass man bestimmte Wiesen, bestimmte Wälder und so weiter und so fort, die waren halt, die gehörten niemandem, sondern die waren halt wirklich sozusagen Allmende. Das war so Gemeinbesitz, ja. Wo dann halt nach bestimmten Regularien war das halt reguliert, wer halt was irgendwie dann da rausnehmen konnte und wie es nutzen konnte und so weiter und so fort, war halt so von der Gemeinschaft geregelt. Und das wurde halt alles aufgelöst, wurde alles in Privateigentum umgewandelt, ja, die sogenannten Enclosures, wie es dann so in der Geschichte hieß, und Marx nennt das dann auch die ursprüngliche Akkumulation, ne? Also sozusagen also es ist eigentlich schon ironisch gemeint von Marx sozusagen, also sozusagen noch bevor es Eigentum gibt, also die Schaffung des Eigentums in der ursprünglichen Akkumulation.
Wo die Reichen reich geworden sind.
Ja, also nicht nur, wo die Reichen reich geworden sind, sondern wo eigentlich schon Dinge, die eigentlich der Gemeinschaft gehörten, dem Kapitalismus zugänglich gemacht worden sind, indem sie überhaupt erstmal in Eigentum umgewandelt wurden. Ne? Und also all diese Dinge, und ich glaube, bei Polanyi heißt es halt, dass sozusagen der sowohl der Arbeitsmarkt als auch der Markt an Boden, ne, also beziehungsweise so an Grundstücken Boden. Ich weiß, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber er hat da einen bestimmten Begriff für. Irgendwie sowas wie Pseudogüter. Ne? Es sind eigentlich keine Güter, weil sie sind eigentlich nicht wirklich, sie sind nicht wirklich produziert. Ne? Also normalerweise im Kapitalismus spricht man von Gütern, von Dingen, die produziert sind. Ne? Aber Land und Arbeitskraft sind ja nicht produziert, sondern die sind ja irgendwie das sind ja so Ressourcen, die da sind. Ja. Und er spricht halt davon, dass sozusagen so diese ursprüngliche Akkumulation im Grunde genommen daran besteht, diese Dinge, die eigentlich da waren, halt zu Gütern umzudeklarieren, eigentlich sozusagen zu Pseudogütern zu machen, ja, die dann auf so einem Pseudomarkt irgendwie verhandelt werden. Und was will ich eigentlich sagen? Ich habe ganz vergessen, was ich eigentlich sagen wollte.
Ich will auf jeden Fall eigentlich was sagen.
Ja.
Und zwar, dass ich jetzt sehr, sehr, sehr müde bin, leider schon. Und dementsprechend.
Ach, diesmal du.
Diesmal ich gerne dem Ende entgegenkommen würde.
Na gut.
Sorry.
Aber diesmal habe ich.
Kein Problem.
Diesmal habe ich ein bisschen mehr geredet.
Auf jeden Fall.
Das letzte Mal warst du ein bisschen fitter und ich.
Ich habe heute Nacht so schlecht geschlafen. Ich habe die halbe Nacht irgendwie wach gelegen und. Ach ja, wie das halt so ist, ne? Das Kind, das kommt übernächste Woche in den Kindergarten. In die Schule.
In die Schule sogar.
In die Schule.
Ja, Kolja wird bestimmt ein ganz toller Schüler.
Bin gespannt. Ich werde ja, dass er nach 3 Tagen lesen kann. Okay, dann sage ich mal viel. Plug noch mal dein Buch, bitte.
Ach so, die Macht der Plattform.
Die Macht der Plattform von Michael Seemann im gut sortierten Buchhandel oder zur Not auch bei.
Ach so, noch eine Bitte. Wenn ihr das Buch bei Amazon kauft oder gekauft habt, dann bitte ich euch, eine Rezension zu schreiben, eine Bewertung abzugeben, weil ich krieg momentan, also ich wurde jetzt gerade schon wieder getargetet von Donald Fonso und da schlagen gerade Trollkommentare auf und Trollbewertungen. Oh, und das ist einfach so nervig und diese Amazon-Bewertungen sind echt wichtig für den Verkaufserfolg. Wirklich, sind wirklich wichtig für den Verkaufserfolg. Da könntet ihr echt mir helfen, wenn ihr da mal irgendwie eine Rezension schreibt, eine Bewertung reicht auch schon, aber so weiter und so fort. Ja.
Okay, das ist mein Aufruf. Gott, was für ein Arschloch.
Ja.
Naja. Okay. Dann. Ach Gott. Warum sind die Menschen so scheiße? Warum sind die Menschen so scheiße? Warum bist du so scheiße? Jetzt mal echt. Ah, na gut. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.